Die Sendeverantwortung für die nachfolgende Sendung trägt Jens Kubizil. Ja, herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Wir sind, wenn meine Zählung jetzt stimmt, in der Sendung Nummer 19. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema Sicherheitsschwankungen bei Software angesprochen und wollen das also jetzt heute noch so ein bisschen vertiefen, da ein spezielles Thema quasi hier mit ansprechen. Irgendwie hat sich eingebürgert, dass einer von uns beiden immer zu spät kommt. Dieses Mal ist es wieder der Jörg. Deswegen versuche ich noch ein paar allgemeine Ankündigungen mal mit loszulassen, die jetzt rund um den Crowdspace oder in Jena überhaupt eine Rolle spielen. Und dann hoffe ich mal, dass der Jörg sich bis dahin einfindet. Und ansonsten bestreite ich halt die Sendung allein. Ja, also was gibt's im Crowdspace zu sagen? Wir haben also jetzt heute den 26.02. Und heute, also wie jeden Dienstag, gibt es ab 19 Uhr eine offene Runde im Space. Also wenn unsere Sendung hier zu Ende ist, könnt ihr dann in den Crowdspace kommen und dort ein bisschen quatschen, Mate trinken, treffen und ein bisschen Spaß haben. Das ist halt heute einfach nur so ein quasi ein Quatschabend, wo man sich ein bisschen treffen kann und sich unterhalten kann. Morgen dann, am 27.02. ist Spieleabend, also wie auch jeden zweiten oder Mittwoch oder so, gibt es hier Spiele, in dem Fall analoge Spiele sozusagen, also wirklich Brettspiele. Thema ist diesmal Psychoterror und soziale Verwirrung, was auch immer das heißt. Also ich muss mal hier kurz mit draufklicken und sehen, was sich eigentlich hier dahinter verbirgt. Wobei auch hier im Netz selbst ist dazu auch wenig zu finden. Also kommt einfach hin und lasst euch überraschen. Am Donnerstag dann, am 28.02. ist wieder die LPI-Lerngruppe am März diesen Jahres finden ja die Chemnitzer Linux-Tage statt, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt. Und im Rahmen dieser Chemnitzer Linux-Tage, wie auch im Rahmen diverser anderer Veranstaltungen, kann man eine Zertifizierung ablegen vom Linux Professional Institute, LPI. Und die einige Leute, die das gerne machen wollen, treffen sich halt auch donnerstags immer im Hackspace und gehen halt die Fragen durch, diskutieren die Fragen und ja, wer da will, kann da mit hinkommen. So ein Thema ist halt LPI 101 und 102, also sozusagen die grundlegende Zertifizierung. Also ich habe festgestellt, wenn man so ein bisschen längere Zeit mit Linux arbeitet, sich da ein bisschen eingearbeitet hat, kann man das quasi wirklich problemlos bestehen aus meiner Sicht. Also die Fragen sind beherrschbar. Dann gibt es halt die Stufe 2, also LPIC 2, die dann schon ein bisschen mehr Lernaufwand hatte. Und ich hatte gestern in einem IRC-Kanal jemanden gesprochen, der lernt gerade für LPIC 3. Und das scheint dann doch, da muss man wirklich offensichtlich ein bisschen was tun. Und hier ein bisschen sich intensiv mit der Materie offensichtlich beschäftigen. Insbesondere ist LDAP dort ein großes Thema. Und ich denke, LDAP könnten wir vielleicht im Datenkanal auch nochmal mit versuchen abzuhandeln. Das Lightweight Directory Access Protocol, nur wie bei so vielen Protokollen, die irgendwie Lightweight im Namen tragen, ist es auch hier so, dass man vermutlich irgendwie 3 bis 4 Sendungen braucht, um sozusagen die Grundlagen zu behandeln. Ja, und an der Stelle begrüße ich New York und mache ihm mal das Mikro an.
Ja. So. Ja, hallo liebe Zuhörer. Also entschuldigt bitte meine Verspätung. Ich bin wieder mal nicht rechtzeitig auf Arbeit los. diesbezüglich fiel mir jetzt das SOAP ein. Das, was früher das, einmal Simple Object
Access Protocol. Also nicht das SOAP und Plone von Python, dieses.
Nee, diese Seifenschnittstelle. Ja, bei uns heißt das Ding nur noch Seifenschnittstelle. Ja. Genau, und das war halt auch irgendwann mal einfach, also simpel angedacht, hat sich dann zu einem kleinen Monstrum entwickelt. Und da man Akronyme im Amerikanischen nicht registrieren kann als Name, wurde SOAP kurzerhand nicht mehr als Abkürzung benannt, sondern als eigenständiger Name.
Okay.
Ja genau, hier stand es ja auch gleich bei der Übersichtsseite, ursprünglich für Simple. Ja. Jetzt ist es das nicht mehr, also okay. Man hat auch offiziell aufgegeben, sich als einfache Schnittstelle zu bezeichnen oder als einfaches Protokoll.
Also müsste man eigentlich OOP sagen, OOP.
Wobei das auch falsch ist, wie ich mitbekommen habe, weil in Object Access, also objektorientiert ist es in dem Sinne nicht. Also es okay. ist auch nur wirklich in ja, ein aufgeblähtes Remote Procedure Call. Also ja, okay. Im Ansatz her ist es schon einfach und angenehm, dass es von der Schnittstelle, was es zur Verfügung stellt. Allerdings ist es eben mit dem ganzen Drumherum, was gekommen ist, jedenfalls das, was ich erlebe vom bei Microsoft und den ganzen Entwicklungsumgebungen dort, dass man da ohne irgendetwas zu tun noch 100.000 Erweiterungen gleich von diesem Protokoll aktiviert hat. Oh. Und das ist natürlich nervig, vor allen Dingen bei uns oder bei einigen Projekten geht es halt um Interoperabilität, sprich Zusammenarbeit mit anderen Programmiersprachen, anderen Projekten und ähnlichen. Und da ist natürlich das Problem, wenn da 100.000 Microsoft-Features aktiviert sind, dann wissen die nichts damit anzufangen. Und also die Microsoft-Dienste an sich funktionieren wunderbar untereinander. Die verstehen, was eine tempuri.org ist. Hast du da?
Ja. Was ist das?
Das hat Microsoft sich registriert. Die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, example.org zu nehmen oder sowas. Es ist einfach nur example.org von Microsoft.
Aha, krass.
Ja, und haben halt kurzerhand in sämtlichen also Code, den man generiert, irgendwelche Prototypen in dem Sinn, sind mit tempuri.org versehen und okay. Wenn man da nichts tut, dann geht das halt auch so raus.
Aha.
Und woran sich eigentlich Microsoft-Dienste nicht stören. Also die, unter, obwohl sie alle zusammen tempuri.org als Namespace verwenden, können, kommunizieren sie dann auch frohfröhlich untereinander. Und ja, aber sobald man im Prinzip ein anderes ernstzunehmendes Projekt dann noch hinzunimmt, kracht's, dann geht's schon los beim Importieren dieser WSDL, hat okay. jedenfalls unser Kunde dann das Problem. Und weil einfach x Sachen mit dabei waren, die auch, die wir auch gar nicht verwenden wollten.
Okay.
Ja, und deswegen, also es ist in dem Sinne weder einfach, also weder simpel, noch object, also objektorientiert. Es ist eigentlich nur ein AAP.
Okay.
Und an sich, also diese Schnittstellengeschichte, jetzt bin ich eigentlich auch irgendwie so eher in diese Richtung HTTP und in Rest, eine Rest-Schnittstelle okay. zu nehmen. Das macht mir einen sinnvolleren Eindruck. Ja, allerdings ist das nicht wirklich im Business-Bereich so gefragt.
Okay. Hm. Ja, also grundsätzlich, genau. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, was mir immer wieder auffällt, dass also so Protokolle oder Produkte, wo simpel und lightweight im Namen ja. steht, da kann man ja, davon ausgehen, dass die genau das nicht sind.
Ja, da, also das eine, was mir noch einfällt, war halt das Simple Mail Transfer Protocol. wobei das eigentlich noch relativ simpel ist. Also das hat es noch geschafft, das ein bisschen zu halten, denn ein SMTP-Dialog kann man eigentlich noch...
Tippern.
Genau, ja.
Also das führt man mache ich auch relativ häufig, muss ich sagen.
Ja, und vom Kern her gehört da nicht allzu viel dazu. Mhm. Also das sind halt die drei Grundkommandos. Ja. Allerdings nehme ich an, dass du deine Authentifizierung nicht per Hand machst.
Nee, das stimmt. Also, ja. also entweder nehme ich dazu halt irgendwie ein externes Programm und kopiere einfach die Strings dann entsprechend hin und her.
Okay.
Oder aber ich teste dann halt eh einen relehenden Mail-Server, wo ich mich nicht anmelden muss, sondern wo ich einfach
ja.
irgendwas ausprobieren will. Und das reicht dann.
Ja. Ja, aber ansonsten, also LDAP ist dieses leichtgewichtige.
Ja, ja. Genau.
Na gut, wobei LTAP könnte man, ist es leichtgewichtig? Also die Datenbank dahinter ist ein kleines Monster.
Es kommt darauf an, wie man leichtgewichtig definiert vermutlich.
Also nein, die Frage ist auch, auf was man es bezieht. Also die okay. Datenbank ist es ja definitiv nicht. Also ja, die Datenbank dahinter, das ist schon fürchterlich. Hm. Aber eigentlich auch diese Navigation auf diesem Teil, das ist schon eine andere Form dessen, was man kennt. Also es ist erinnert mehr an eine hierarchische Datenbank. Sonst ist ja eher eine SQL, also eine rationale Datenbank, bekannt. Und ansonsten kennt man noch so von, also diese kleineren Dinge, wo man einfach nur in eine Key-Value-Beziehung hat, also diese Non-SQL-Geschichten, die sind ja alle Key-Value-basiert. Ja. Da ist im Prinzip in LDAP so noch mit ein dritter Kandidat in diesem Bunde vom Typ her, weil es eigentlich eher diese Zugriffe hierarchisch sind als an irgendwelchen richtigen Kriterien oder ja mengenbasiert, wie zum Beispiel beim SQL.
Ausgegangen sind wir mal von der, oder bin ich von dieser LPI-Lerngruppe. Und was man vielleicht noch sagen kann, am Sonntag dann, am 3.3. ist das Chaos-Café, wo wir auch mal ein bisschen gemeinsam hacken, diskutieren, Kuchen essen und Mate trinken kann. Ansonsten, was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt, was vielleicht für die Leute aus Jena und Umgebung noch interessant sein könnte, am Wochenende ist auch wieder Lichtbild-Arena, also was ganz nicht-hackerisches sozusagen,
ja.
Wo es irgendwie ein paar Vorträge gibt.
Ich glaube, Norwegen ist und... Norwegen und Island oder Irland? Ich glaube, Irland ist es.
Also ich... Habt ihr nur jetzt irgendwie...
Link auf der linken Seite, genau.
Ich hatte jetzt nur beim Herkommen quasi die Plakate gesehen. Also das eine ist Nomaden auf Zeit von Barbara Vetter und Vincent Highland. Highland.
Ach, ja.
Und dann am 3.3. sind Newcomer-Kurzvorträge mit, also drei Stück. Und dann geht es um 7 Jahre Weltreise. Also das sind die Nadine Puschkasch und Martin Lunz sind halt irgendwie 7 Jahre mit Paddel und Pedal um die Welt gereist.
Das klingt interessant.
Also sind beide irgendwie in der im Hörsaal 1 in Carl Zeiss Straße 3, also wer da noch will. Wobei, ich habe mitgekriegt, dass es da immer ein bisschen Kartenmangel gibt. Also ich glaube, man kann die im Vorverkauf kaufen.
Ja.
Und bei einigen Vorträgen sollte man das in der Tat auch tun.
Beim letzten Lichtbild Arena Spezial, also der Vortragsreihe im November, war es auch sogar so, dass ein Vortrag ausverkauft war. Daraufhin haben sie einen Zusatzvortrag organisiert und der war auch sofort wieder ausverkauft. Und eigentlich der dritte Vortrag ist dann nur noch daran gescheitert, dass der Referent halt wieder weg musste, also keine Zeit hatte.
Okay.
Aber für den Vortrag war der Andrang so groß, dass sie eben gut und gerne hätten drei Vorträge oder drei Veranstaltungen machen können.
Ja, also das soweit zu den Veranstaltungen und jetzt habe ich auch die Zeit gut überbrückt.
Ich hatte... ich dachte, ich hatte jetzt noch was auf der Crowdspace-Ankündigungsliste gesehen.
Also ich meine, es gibt noch einiges auf der Ankündigungsliste. Dann halt so, das sind aber die regelmäßigen Termine. Also am Montag drauf, dann am 4.3. ist Elektronikrunde im Space. Dann offene Runde wieder wie heute auch. Dann Luke-Stammtisch. Und ja, dann geht es halt so die Runde halt weiter.
Genau.
Also ansonsten gibt es zunächst erstmal keine...
herausragende Ereignisse. Warst du am Sonnabend bei dem Free Your Android oder sowas?
Schade. Also ich habe kein Android, was ich befreien könnte.
Aha.
Und außerdem habe ich eine Familie, die mich fesselt.
Okay.
Und insofern, also ich hatte da jetzt auch kein größeres Interesse dran, irgendwie mein nicht existierendes Android zu befreien.
Okay.
Aber sind wohl irgendwie eine Handvoll Geräte befreit worden?
Ja, also ich glaube so vorher, die Anmeldung war recht rege, wie ich das über die Mailingliste mitbekommen hatte.
Und irgendwie, also ich hatte den Eindruck, dass von diesen Geräten, die da befreit worden sind,
welche weggelaufen sind.
Nee, dass das doch irgendwie, also die mittlerweile doch einen Webserver gut laufen haben da drauf und eine Shell, aber irgendwie mit dem Telefonieren gab es irgendwie noch Probleme.
Aber da habe ich, das war in der Zeit oder in irgendeiner anderen großen Zeitung, gab es den Vorschlag oder also zukünftig, es kam über heute.de oder sowas ähnliches rein, der Vorschlag dann das Handy zum Smartphone. Also mit dem Smartphone telefonieren ist ja an sich unpraktisch, weil das Ding immer größer wird und eigentlich ist es auch eher uncool, mit seinem Smartphone zu telefonieren. Und deswegen hat sich irgendein Hersteller aus Ostasien überlegt, das Handy zum Smartphone anzubieten.
Sehr gut. So als Add-on quasi, als Plugin.
Ja, genau.
Falls Sie auch telefonieren wollen mit dem Ding.
Ja, und von der Seite her ist es vielleicht gar nicht notwendig, dass das Smartphone telefonieren kann. Mhm. Es ist eine ungenutzte Funktion, glaube ich mal, geworden.
Ja, das stimmt.
Und allerdings, soweit mir bekannt ist, sollte auch dieses Routen auf einer Sicherheitslücke beruhen. Also dieses...
das mag wohl sein.
Oder es... oder bei den Google, also ich weiß jedenfalls bei den Jailbreaks für die iPhones ist es so, dass man in das per se nicht vorgesehen ist, halt etwas anderes auf diesem Gerät zu installieren. Mhm. Und man da aber eben nach oder Sicherheitslücken ausnutzt. Eben an gewissen Stellen, wo halt nicht sauber programmiert wurde, wo halt eben wie in der letzten Sendung angesprochen worden, Eingaben nicht sauber validiert wurden und auf die Art und Weise man zum Beispiel einen Pufferüberlauf erzeugen kann. Hm. Und an der Stelle es dann dazu kommt, dass man eigenen Code einschleusen und ausführen kann. Also oder ja, dass er dann ausgeführt wird. Und auf diese Art und Weise funktioniert es bei verschiedenen Dingen. Also was mir da auch noch einfällt, war die PS3. Die war auch immer, da war in einer Firmware-Version, war eben ein Fehler drin, da wurde halt nicht sauber gearbeitet. Und da bestand halt immer der Ablauf darin, dass man zuerst sich diese Firmware-Version installiert hat, also ein entsprechendes Down- oder Upgrade vorgenommen hat, um dann diese Lücke auszunutzen und dann die Hoherrschaft über das Gerät an sich zu reißen und dann entsprechend mit den Rechten, die man da hatte, in dem Kontext, wo dieser eingeschleuste Code ausgeführt wurde, dann sich weiter voranzuarbeiten. Solche Angriffe sind in der Regel ja auch wirklich völlig automatisiert. Also wenn dann einmal wenn so ein Standardablauf gefunden ist, ich sage jetzt mal,
ja, also wenn du halt den Exploit halt geschrieben hast.
Genau.
Und er stabil ist, also das ist halt auch die...
Ja, aber so, das ist es ja eben oftmals in der bei irgendwelcher Software, ich sage jetzt mal in die so Websurfer oder sowas, wenn die angegriffen werden, da hat man seine Version und hämmert dann mit diesem einen Angriff drauf rum.
Genau.
Also bei den Angriffen ist manchmal noch so ein bisschen probieren mit dabei. Weil dann eher die Angriffe darauf beruhen, dass einer von 1000 durchkommt. Und dann hat man im Prinzip, das ist eine Vorschleife, man macht einfach 1000 Versuche und einer davon glückt und dann ist man durch und hat das Ziel erreicht.
Hm.
Und das eigentlich auch so ein bisschen was, wo ich sagen muss, das wird mit unterschätzt. Man hat das Problem, dass die... so viele Angriffe und sowas klingen ziemlich obskur und konstruiert.
Ja, ja.
Wenn man das hört und dann sagst du, oh na, das passiert doch nie und nimmer an dieser Stelle. Wer soll denn da was falsch eingeben oder wie willst du da hinkommen? Und wir kriegen nie und nimmer das Datum auf diesen Wert.
Hm.
Aber es ist oftmals dann noch ein bisschen Konstruktion ringsherum. Es wird noch ein bisschen die Wahrscheinlichkeit noch erhöht, dass man genau diese Konstellation erreicht und schwuppdiwupp, dann sind das vielleicht noch 1000, 100.000 Versuche, die für den Computer kein Problem darstellen und schon ist das ist eine Sicherheitslücke mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 ausgenutzt. Hm. Und an der Stelle, ja, um jetzt den Schwung auf diese heutige Sendung zu kriegen, ist es eben dann, dass ein Standard oder ein typischer Angriff oder Problemfall sind halt diese Buffer Overflows.
Genau, also auch schon ein vergleichsweise altes Problem. Also wenn man sich das mal durchdenkt, das ist so ein, also mir persönlich ist es das erste Mal durch dieses Smashing the Stack for Fun and Profit, da ist es mir quasi über den Weg gelaufen, so bewusst. Da gibt es dieses in dem Magazin Frag, gab es mal so einen Aufsatz vom, sagen wir mal, ich schätze mal 99, könnte auch ein bisschen eher gewesen sein, müsste ich mal gucken. Also jemand, der nennt sich Aleph One, der hat dann quasi sehr detailliert beschrieben, wie man halt so einen Buffer-Overflow konstruieren kann, wie man sozusagen von einer abstürzenden Software sich vorentwickelt bis zum ordentlich funktionierenden Exploit. Und ich glaube, das ist auch, also das Lehrbuch quasi, das Tutorial für viele angehende Hacker quasi gewesen.
Ja, wobei ich es auch aus Programmierersicht oder so allgemein für die Bildung recht interessant fand. Hm. Ich hatte es nämlich eben verwechselt gehabt mit diesen Mini-Elf. True in 42 Byte oder so.
Also das ist was ganz anderes, vielleicht nochmal. Ja. Also das, ich glaube, das hast du mir auch mal geschickt mit diesem das Mini-Elf-Ding.
Ja, kann sein.
Also 11 steht hier für
das Format.
Das Binärformat, also das von
Executable
Klarfasel. Keine Ahnung, jetzt fällt mir es gerade selber nicht ein.
Nein,
aber
wahrscheinlich Executable Linker-Format.
Ja, genau, genau so. Also der Nachfolger von A-Out.
Ja, genau.
Ja, und da hat sich irgendwie so ein Typ Gedanken gemacht, wie man also quasi ein minimales Elf-Binary erzeugt.
Na, oder er hat im Prinzip erstmal untersucht, was steckt in diesem Ding eigentlich drin.
Ja.
Dieses Minimal, glaube ich, das kippt erst in dem ganzen Text, dass er anfängt zu untersuchen, was steckt denn alles drin. Mhm. Und ich will eigentlich nur True zurückliefern. Also
ja, genau.
Main Void Return 0.
Hm.
Und kriegt da so einen fetten Klopper von 200 Kilobyte oder sowas raus.
Ja, kann sein.
Und dann hat er im Prinzip analysiert, was da los ist. Und hat im Prinzip Stück für Stück diese ganze Sache auseinandergenommen, dass eigentlich der wirkliche Einstiegspunkt überhaupt nicht das Main ist, sondern dass das diese Start, unterstrich Start oder sowas ist, glaube ich. Und eigentlich ist es das auch wieder nicht, sondern der Linker, es kommt irgendwie anders zur Ausführung und dann untersucht er das alles und dann zum Schluss geht es so weit, dass er halt geschickt in dem Elf, also die Möglichkeiten des Elf-Formats oder des
Executable-Formats.
Ja, genau. Das Executable- and Linker-Format nutzt, um selbst in den Header-Daten Anweisungen zu verstecken und die eigentlich dann als Ding dann auszuführen. Hier weniger, um irgendwelche Fehler zu produzieren. Dann eigentlich würde man in Daten keinen Code ablegen, aber hier ist es wirklich zur minimalen um eine minimale Datei zu erreichen, minimales Programm.
Genau.
Und ich kann es sonst mal kurz runterscrollen. Ich glaube, er kam dann auf 42.
Also man muss vielleicht, also deine Anfangszahl war falsch. Also also zum einen hat er nicht 0 gereturnt, sondern 42.
Ja,
das ist okay. Ein wesentlicher Unterschied.
Ja.
Und er hat das einfach mit gcc-val kompiliert, das Programm, und er hat 3998 Byte quasi gehabt. Und dann, so der nächste Schritt war das halt mit -tiny zu basteln. Und dann am Ende, jetzt muss ich mal ganz weit runterscrollen, weil der erklärt das halt hier auch alles wirklich sehr gut. Ist er bei 45 Byte noch angekommen.
Ah, ja, schön.
Also quasi fast ein Hundertstel der ursprünglichen Zahl. Wobei, also hat er auch irgendwie geschrieben dann unterwegs, dass es, also das, was er jetzt erzeugt hat, ist also rein technisch gesehen kein Elf-Format mehr. Also kein wirkliches Elf, weil er irgendwelche notwendigen Sachen von dem Elf-Format, glaube ich, einfach auch gelöscht hat. Er hat einfach probiert, also irgendwelche Parameter, die da mitkamen, die wurden von der Plattform nicht ausgewertet und dann hat er die einfach rausgeschmissen quasi. Und sozusagen,
aber ich hätte gedacht, dass es das noch war.
Aber also gut, ich habe das lange her, als ich den Text gelesen habe. Aber ich werde dann verlinken in den Beiträgen und dann könnt ihr euch den
Der ist wirklich sehr interessant. Ja, ja. Also, und auch für den Erklärung, für den Einstieg, jetzt sag mal, wenn man selber so in Richtung Buffer Overflow oder was ausprobieren möchte, dann kann einem auch diese Erklärung, die da drin steckt, viel helfen.
Ja.
Denn eben das, was man bekommt, wenn man anfängt zu programmieren, und C ist jetzt ja nicht gerade die Hochsprache, also nicht in schwindelerregender Höhe, sondern eher eine niedere Hochsprache. Aber selbst da ist es eben schon eine Hochsprache und bietet Konstrukte, bietet schon vom Grundstock her Möglichkeiten, die einen das überdecken, was eigentlich drunter liegt. Eben diese Main-Funktion, die ist zwar berühmt, das ist der Einstiegspunkt, aber der ist nicht wirklich.
Genau.
Die Main-Funktion wird auch von anderen aufgerufen und hat die Und eben zum Beispiel der Return-Wert der Main-Funktion, dass der dann als Parameter für Exit genutzt wird und lauter solche Sachen. Oder dass nachdem Main beendet wird, dass dann nochmal diese Add-Exit-Händler aufgerufen werden und solche Späßchen, also solche Sachen, was da alles dahinter steckt. Und das ist unter Umständen auch etwas, was man auch verstehen muss oder was man beachten muss, wenn man halt so ein Programm hackt. Also ich sag's jetzt mal so platt, es könnte fatal sein, wenn man im Prinzip irgendwo einbricht und ruft dort einfach nur Exit irgendwas auf, weil dann trotzdem nochmal der Code des Programms aktiv werden könnte, der an dieses Add-Exit hängt.
Ja.
Deswegen wäre es sinnvoller, halt direkt diese Unterstrich-Exit-Funktion heißt sie, glaube ich, beziehungsweise interessanter ist natürlich dann, wenn man es schon mal so weit gebracht hat, so eigenen Code reinzubringen, natürlich direkt den Kernel zu fragen, ob er nicht mal Schluss machen kann.
Genau. Aber ich würde sagen, also bevor wir uns so weit vorarbeiten, was ich nämlich interessant fand, also ich will nochmal ganz kurz zurück zur Historie kommen. Es gab nämlich vorher, also dieses Aleph One Paper da, wird eigentlich immer relativ hochgehoben. Und ich bin vor einiger Zeit durch Zufall auf ein anderes Ding gekommen von einem Herrn, der heißt, nennt sich Mutsch, Mutke. Der hat das also schon 95 auch irgendwo im, ich sag's mal, im Internet veröffentlicht, könnte auch ein Frack gewesen sein. Und der Mensch ist vergleichsweise bekannt, in Hackerkreisen zumindest. Und zwar hat er bei The Loft also mitgearbeitet. Das war so eine Hackergruppe aus San Francisco, die auch zum Beispiel Loft Crack und diverse andere sehr coole Sicherheitstestprogramme entwickelt haben. Und also der ist dann irgendwann also auch vom FBI befragt worden, glaube ich, irgendwann mal. Weil bei ihm haben sie aber immer angenommen, dass hinter seinem Kürzel eine ganze Gruppe von Leuten steckt, weil er so viel an Output erzeugt hat. Also an diversen Cracking-Programmen und Hacking-Programmen, dass sie dachten, es kann keine einzelne Person sein und waren halt doch vergleichsweise überrascht, dass der, dass es quasi nur eine Person ist, die quasi da so viel Output generiert. Ne?
Und daraufhin haben sie ihm gleich einen Arbeitsvertrag hingelegt und gesagt, hier, unterschreib mal oder folter.
Na, jetzt ist es also ist mittlerweile so, dass er bei der DARPA, also Defense Agency, Research, irgendwas arbeitet und zumindest in der Anfangsgeschichte ein Projekt begleitet hat, was sich als sozusagen Anti-WikiLeaks-Projekt versteht. Also so die Idee dieses Projektes ist es wohl, einen Leak komplett zu verhindern. Also sie wollen quasi Techniken und Möglichkeiten entwickeln, dass man eben in Firmen oder auch Regierungen nicht mehr leaken kann. Keine Ahnung. Und also, als es aber dann, also hat ein Reporter drüber berichtet und danach wurde das geändert, sozusagen die Projektbeschreibung. Also das,
ja, gut, aber wobei ich das per se nicht verkehrt finde. Also man sollte schon irgendwie auf die Sicherheitsdinge achten. Ich sage jetzt mal, bei diesem großen WikiLeaks, also bei diesem USA-WikiLeaks-Fall, war ja auch das Problem, dass der kleine Soldat da irgendwo Zugriff hatte auf Dokumente, die ihm eigentlich nicht hätten zugänglich sein sollen. Ich würde mal sagen, an der Stelle wäre wirklich eine ordentliche Sicherheitsregularien und auch Kontrolle sinnvoll, denn ja, also es sollte an der Stelle auch entsprechend Zugriffsrechte gegeben sein. Also vorhanden sein und entsprechend auch geprüft werden.
Ja.
Was natürlich im eigentlich beiderseitigen Interesse ist, dass einerseits halt nicht irgendwelche Informationen so verschwinden können und andererseits halt auch die Informationen geschützt sind. Denn das ist ja auch oftmals das Problem, wenn die Informationen so frei auf der Straße liegen, dass sie mehr oder weniger jeder einsammeln kann, dann können sie in dem Sinne auch in andere Hände noch geraten.
Genau.
Und genau, was hast du jetzt zu ihm gefunden?
Also das Programm hieß Cyber Insider Threat, Cinder. Und wir werden das halt verlinken. Das ist, hatte jetzt vor kurzem auch bei Reddit so ein IMA-Thread, also I am much quasi, wo man quasi der Person halt Fragen stellen kann und der antwortet dann halt. Und das ist aber auch zum Teil ganz interessant, was dann so an Fragen und Antworten kommen. Also das Bei einigen Personen ist es schon recht interessant zu lesen. Ja, also und der halt, es ist halt quasi so schon einer der
Ältesten,
also oder bekannteren Hacker, der halt, also eben damals so ein bisschen auch in puncto Buffer Overflow was mit gemacht hat. Und ja, also Loftcrack ist so ein Tool, was man kennen könnte.
Was ich weiß gerade lese, das hier ist, glaube ich, auch noch recht bekannt, dieses Cult of the Dead Cow.
Genau, das ist auch so eine, Hacker-Gruppe.
Den hat er angehört, lese ich.
Ja, gerade. Genau. Also er hatte auch eine sehr interessante Geschichte. Also das dann irgendwann ist irgend so der, wie hieß denn der? Richard Clark, glaube ich, also der National Security Advisor, also der oberste Sicherheitsberater des Präsidenten, hat sich mal neben ihm an eine Bar gesetzt und hat gesagt, hier, willst du mal hier uns, uns beraten kommen? Wir brauchen mal jemanden mit Ahnung von Internet. Also jetzt mal ganz salopp dahergeredet und dann ist halt die ganze Gruppe, also die Cult of the Dead Cow sind dann halt hin und waren eine ganze Zeit auch quasi Regierungsberater in so Sicherheitsfragen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass er dann halt auch mehr, also der Regierungsprogramme, Regierungsaufgaben halt reingerutscht ist.
Muss ich auch persönlich sagen, finde ich nicht verkehrt, beziehungsweise ein Hacker ist für mich jedenfalls nicht unbedingt jemand, der Böses tut. Ich sag mal, vielleicht etwas poetisch gesprochen, jemand, der kreativ mit der Technik umgeht.
Ja, genau.
Und nicht unbedingt derjenige, der darauf aus ist, irgendwie jemandem Schaden zuzufügen, beziehungsweise jemand, der sich bereichern will.
Na. Und das ist auch so, also ich meine, die haben natürlich sehr viele ziemliche Hacking-Tools, wie man das so schön sagt, also da rausgegeben. Allerdings, also die Gruppe da, die haben halt das halt immer auch offline getestet. Also die haben quasi sozusagen ihren eigenen Rechnerpool benutzt und haben halt nicht irgendwie das an fremden Rechnern benutzt, was gerade in der Anfangszeit, also wenn man irgendwie einen Exploit entwickelt oder wenn man irgendwie überhaupt einen Angriff entwickelt, also auch Unfug ist, weil man sich dann auch, das ist auffällig. Also
ja, genau. Wenn man jetzt mal schon der Reihe nach 1000 Rechner durchprobiert, sowas à la IP-Adressen abscannen, das schlägt schon bei einigen dann den ersten Alarm an.
Ja, genau. Also ich habe zu Hause auch irgendwo noch so ein Logfile-Dump rumliegen, wo halt jemand versucht hat, eine SQL-Injection auszunutzen und der sozusagen, also das ist aber schön zu sehen, weil er sozusagen vom ersten Ausprobieren eines Hochkommas sich nach und nach weiter vorarbeitet, bis irgendwie zu einem sehr ausgewalzten SQL-Ausdruck.
Ja.
Und dann.
Und das hatte ich auch mal und ich konnte im Prinzip auch identifizieren, dass Tage zuvor jemand anders da
genau.
war. Also es kommt erstmal derjenige, der guckt, dass die Vermutung, da ist was. Und diese Möglichkeit für eine SQL-Injection, die sieht man ja oder das kann man leicht prüfen. Das Ausnutzen ist dann natürlich wieder etwas mehr Arbeit.
Ja.
Aber da kommt erstmal einer, guckt, ist da was? Gibt es eine Möglichkeit? Wenn ja, dann kommt ein paar Tage später der nächste und versucht dann da reinzukommen.
Genau. Also das kann ich euch auch nur raten, wenn ihr irgendwie da draußen mal so selbst ausprobieren wollt, nehmt euch entweder einen anderen Rechner oder heutzutage könnt ihr mit QEMU oder VirtualBox oder VMware einfach eine virtuelle Maschine hin basteln. Und probt da eure Exploits aus und tretet halt niemanden auf die Füße.
Ja, das. Oftmals braucht man es auch gar nicht, wenn es nur darum geht, irgendeine Software anzugreifen. Ich sag mal, so einen Webdienst, dann kann man das ja ganz normal als laufen lassen bei sich und guckt da immer hin. Wie hieß diese Suite, die so anfällig war aus der Vorlesung?
Meinst du HoneyNet?
Du hattest mal ein Programm, wo verschiedene Fehler drin sind, Buffer Overflows und ähnliches.
Hab ich vergessen, hab ich das nicht mehr im Kopf. Also es gibt da eine ganze Reihe. Also das,
wo man im Prinzip dran üben kann, wo vordefiniert einige Sicherheitslücken eingebaut sind. Man konnte da verschiedene Stufen wählen, ob man leicht, mittel oder schwer sich versuchen will, um in sowas reinzuhacken, very exploitable oder so ähnlich.
Ja. Irgendein Kit.
Ja, jedenfalls, das war so eine Webseite, an der man sich natürlich ordentlich anmelden musste. Und dann dahinter konnte man ein bisschen rumhacken. und genau. sich mal ausprobieren. Also insofern gibt es auch zum Üben schon so einige vorgefertigte Programme.
Ja, ja, es ist so.
Und man ist nicht darauf angewiesen, erstmal irgendwo zu suchen.
Es gibt, fällt mir gerade ein, das, oder ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber es gab mal eine Distribution, die hieß Damn Vulnerable Linux.
Ja, genau. Also, aber genau, das ist eine ganze Distri.
Genau.
Und ich denke aber jetzt gerade an irgend so ein Webteil.
Ja, ja. Mir fällt es aber, also ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Das Einzige, was mir jetzt sozusagen im Zuge dessen noch einfiel, aber das ist halt auch, hat jetzt weniger mit Buffer Overflows zu tun, sondern also auch mit den klassischen Web-Angriffen sozusagen. Also sowas wie Cross-Site-Scripting und so weiter. Das gibt von Google Code eine Seite, die heißt Google Gruyère. Also
Gruyère, na wieder Käse.
Wieder Käse, genau. Ja. Und da kann man sich halt ein Login holen und dann kriegt man halt quasi immer Aufgaben zugewiesen. Also muss dann halt irgendwie halt ein XSS halt dort mal ausprobieren und so diverse andere Sachen. Also es ist halt auch zum Ausprobieren wirklich ganz cool und ganz, ganz nützlich. Aber das andere, oh, wenn ich es nur wüsste.
Guck mal, da gibt es ein Damn-Value Web App.
Web App, ja, genau. Ja doch, genau, DVWA, stimmt, das war das. Damn Vulnerable Web Application ist das.
Ja, das Bild genau. kommt mir bekannt vor.
Ja, genau.
So.
Und da. Genau. Genau, das müsste man halt, also man braucht irgendwie einen eigenen Server dazu, das.
Aber jetzt Server nur im Sinne von Web-Server, jetzt nicht komplette Maschine.
Nein, einen Web-Server halt. Mhm. Und dann kann man das Ding halt installieren und dann könnte man halt da auswählen, will man halt leichte Angriffe haben, mittelschwere oder schwere. Mhm. Und dann gibt es halt so verschiedene Sektionen dann zum Auswählen. Das mag irgendwie, also auch, ich weiß gar nicht, ob es Buffer-Overflows auch gab da. Also das ist. Weiß ich gar nicht mehr. Also auf alle Fälle gab es da auch so eine ganze Reihe. Google. Ganze Reihe von
DVWA und Buffer Overflow. Und in Overflow, ne, ein bisschen Vorschläge gibt. Wobei es eigentlich eher bei diesen Web-Dinger, dieser klassische Buffer Overflow, würde ich sagen, ist nicht mehr häufig, weil diese Web-Sachen arbeiten in derartigen Hochsprachen, dass das fast ausgemerzt ist, weil sich die Sprache um derartige Sachen wie Einlesen von Daten, sicheres Verarbeiten von Daten kümmert. Also man kann das noch immer noch verhauen. Mhm. Man kann natürlich immer noch auch in diesen Sprachen in Speicherbereich beziehen, eine Variable irgendwie deklarieren und in sagen zum Beispiel Lesedaten also liest Daten ein oder ähnliche so Schreib-Lese-Operationen ausführen, die eigentlich auf einem begrenzten Speicherbereich sich bewegen sollen und dann natürlich um geeignete Möglichkeiten überschritten werden. Ja. Aber ich würde sagen, selbst da haben diese Programmiersprachen schon irgendwelche Sachen damit eingebaut, dass an den Puffern zusätzlich Markierungen kleben, wie groß die Puffer sind. Und dementsprechend das abgefangen wird.
Also, ich gehe nochmal wieder zurück zur Geschichte.
Ja, nee.
Das ist so mein roter Faden, den ich mir überlegt hatte. was mir da aufgefallen ist im Rahmen der Vorbereitung, also da habe ich irgendwo gelesen, dass es wohl schon aus Anfang der 70er Jahren irgendwelche Papers gab, die das diskutiert haben. Und ich hatte letztes Jahr mal im Vortrag gelauscht, und da war der Redner der Meinung, dass die NSA das Thema schon in den 60er Jahren auf dem Bildschirm hatte und dass sie auch, ich glaube, in den 80er Jahren schon dieses Remote-Ausnutzen von Sicherheitsproblemen dass der NSA zumindest bekannt gewesen ist.
Also das mit den 70er Jahren, dass da so die ersten derartigen Probleme bekannt geworden sind oder aufgetreten sind, das würde ich jetzt auch
bezweifeln. Nee, also das erste war das, was ich auch in der letzten Sendung schon versucht hatte einzudiskutieren, wo du dann meintest, dass das erste Stück abgeschnitten war. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim zweiten an Moderationsversuch dann nochmal mit erwähnt hatte. Das ist dieser Morris-Wurm, der von 88, Robert Morris hieß der, halt so eine Unix-Kiste angegriffen hat und der hat sich doch dann irgendwie sehr rasant innerhalb des lokalen Netzes dann weiter verbreitet. Und das ist, glaube ich, so die erste, zumindest das bekannte Ausnutzen einer Schwachstelle in der Software.
Okay. Also ich hätte gedacht, dass das auch schon eher mit in Thema war. Aber okay.
Ja gut,
also,
ja.
Nee, ja, und das dann, aber das heißt ja in dem Sinne 88 so.
Nee, plötzlich, es muss auch eher was gegeben haben, fällt mir gerade ein. Also 88 war dieser erste Wurm. Also es gab natürlich schon die Angriffe auf diese
lokalen,
die NASA-Rechner, die auch schon remote liefen. Das war doch schon auch Mitte der 80er Jahre.
Okay. Nee, denn ich wollte jetzt sagen, lokale Angriffe, also eben so ein Ausnutzen von einer Lücke, also eben Buffer Overflow, dafür muss ich nicht irgendwie remote hin irgendwo auf einer Rechner, sondern den kann ich auch lokal starten, wenn ich dort dran sitze. Und das ist ja schon wesentlich eher möglich gewesen. Und diese ganzen Systeme waren ja schon lange in dem Sinne im Einsatz, also solche Großrechner an irgendwelchen Universitäten und also Instituten in irgendwelchen Einrichtungen waren schon immer für irgendwelche Leute mit zugänglich, die halt auch mal sich ausprobiert haben. Und an der Stelle war die an der Stelle hatten die halt, denke ich mal, auch schon in den 70er Jahren derartige Versuche gestartet.
Ja. Aber wobei, die haben sich ja da in die KGB-Rechner nicht in dem Sinne reingehackt, sondern ich glaube, die haben auch nur die irgendwelche Logins benutzt, glaube ich. Aber wir müssen nochmal genau nachlesen. Also das ist jetzt, es war vor meiner Zeit.
Okay.
Ja. Ja, und aber ich sag mal so, in spätestens 90er Jahren, also mit diesen Anleitungen da von Aleph One und Match, ist dann halt dann, naja, sagen wir mal, einer breiteren Öffentlichkeit.
Aber wobei ich das, ich würde da glaube ich nicht auch nicht nur diese Paper, also nicht nur diese Artikel als Grund sehen, sondern dass dann auch langsam so das Internet und die Kommunikation in Größenordnung kam, wo es auch interessant wurde. Wenn ich irgendwelche spezielle Software angreifen möchte, ja, dann finde ich die Software nicht überall. Das heißt, die braucht einen gewissen Verbreitungsgrad. Für Kommunikation, also sowas wie Viren verteilen, also das hat sich ja zum Beispiel auch geändert, in 90er Jahren Leute damit zu erpressen, dass man ihre Daten verschlüsselt hat oder ihnen irgendwelche Informationen klauen, hat sich nicht gelohnt, die hat man ja nicht von diesem Rechner runtergekriegt. Ja.
Und außerdem war da auch ich glaube, da hat die Kriminellen zumindest haben noch nicht erkannt, was da für sie an Potenzial drin liegt. Also da, also vor 90, also vor, ja, also vor dem Jahr 2000 sozusagen, ja, war es ja doch eher so, dass es da irgendwelche, ich sag mal, geltungsbedürftigen jungen Menschen waren, die froh waren, wenn sie dann vielleicht mal in der also im besten Fall in der Tagesschau gelandet sind oder wenn halt zumindest irgendwie eine größere Meldung durch die Blätter gerauscht ist, dass da halt wieder ein Virus ist, der irgendwie ein paar Rechner ausgeschaltet hat. Ja. Und das sozusagen, also die Kriminalisierung kam meiner Meinung nach erst so gegen Ende der 90er Jahre dann auf.
Mhm. Und auch diese Professionalisierung.
Ja. Das ist jetzt auch ohne empirische Basis, sondern es ist eher so mein Gefühl.
Das von Beobachtung her. Ja, also vorher war es halt in dem Sinne auch eher schwierig möglich, weil natürlich, um es für sich selbst ausnutzen zu können, also für mich als den Hacker, muss ich ja irgendwie auch einen Kontakt zu diesem Endsystem haben.
Genau.
Und das habe ich eher schwer, wenn ich per UUCP darauf hoffen muss, dass meine Nachricht durchs Netz geroutet wird, entsprechend durch diverse Mailboxen, beziehungsweise dass der Rechner, den ich angegriffen habe, mal endlich wieder online geht.
Ja. Also aber dann gab es halt auch wirklich die zunehmende Vernetzung und dann hat sich's wohl auch eher gelohnt, da.
Und ich denke, es korreliert auch eher damit, als weniger mit diesen Bekanntwerden, dass da irgendwelche, oder der Anleitung zum Bau.
Ja, ich kann mich noch an diese, also ich weiß gar nicht, diesen SQL-Slammer, das war ja auch so um 2001 rum muss das gewesen sein, glaube ich, oder? Nee, später. Es müsste schon im 2001 dachte ich, gewesen sein.
Ich hätte gesagt, das war
doch so ein Mini-Teil, der irgendwie mit UDP kommunizierte, wenn ich mich richtig erinnere.
Das war doch dieses Teil, was in den MS-SQL-Server über Weihnachten eingebrochen ist, wo alle Admins erstmal schnell auf der Firewall den SQL-Server-Port einfach abgeklemmt haben.
2003
war das. Aber nee, hier steht, er begann am 25. Januar. Ich hätte gesagt, das war über Weihnachten.
Nee, nee. Das, also ich weiß, dass ich da arbeiten war. Also da, das war also auf, und dann nutzt halt auch zwei Buffer-Überläufe, also wie halt diverse andere Viren nach eben auch. Und ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück, wie so ein Buffer-Overflow oder funktioniert was das, oder was das ist und wie man das ausnutzen kann.
Und
ja, also aus meiner Sicht wäre es vielleicht sinnvoll, dazu erstmal überhaupt zu klären, wie so ein Programm arbeitet.
Ja, genau. Wie so eine Abarbeitung von so einem Einlesen von Daten funktioniert. Genau. Und da hatten wir ja vorhin schon dieses nette Stichwort Stack, also bei Smashing the Stack for Fallen Profit dabei. Und der Stack ist eigentlich ein Hauptelement der von Programmen bei der Ausführung. Man hat einfach von der Abarbeitung eines Programms her den Vorgang, dass man nacheinander immer wieder so eigenständige Einheiten aufruft, also Funktionen. Jede Funktion möchte natürlich gerne so in einem gewissen Rahmen für sich alleine leben.
Genau.
Und das ist der Ansatz bei einem Stack, dass man den ersten Funktionsaufruf, den man tätigt, also in dem Sinne ist es dieser Einsprung in die Main-Funktion.
Also quasi man startet ein Programm, könnte man vielleicht.
Genau, mit dem Programmstart wird der Stack eröffnet.
Genau.
Und es wird dann im Prinzip Stack, also der Stapel, im Deutschen wird, übersetzt man das Wort mit Stapel.
Oder wie ich glaube, es hatte. Also es gibt wohl irgendwelche FH-Professoren hier in Jena, die der Meinung sind, die korrekte Bezeichnung ist Kellerspeicher, nicht Stapelspeicher. Aber das ist immer dahingestellt.
Okay. Also wir stapeln nicht auf unserem Stack, sondern wir kellern auf unserem also es ist in dem Sinne wirklich ein Stapel, der nach und nach aufgebaut wird, auf dem man im Prinzip immer solche Schichten legt. Und in jeder Schicht oder jede Schicht ist einem Funktionsaufruf
zugeordnet. Ich sag mal, letztlich kann man es ja als Leser sich vielleicht einfach wie Kisten stapeln,
wirklich vorstellen.
Genau, also richtig. Man stapelt eine Kiste auf die nächste.
Ja. Und in jeder Kiste bei diesem Bild liegen halt die Informationen, die zur Ausführung eines solchen Aufrufs notwendig sind.
Genau.
Also konkret sind das halt die lokalen Variablen, die dort abgelegt werden, wenn man zum Beispiel eine Zahl speichert oder irgendwelche Dinge berechnet, dann sind fast immer diese Variablen dort abgelegt. Und man hat in diesem Rahmen, also dieser Stack, diese Kiste, die man da hat, diese Frame, also das heißt im Prinzip dann auch Stack richtig, Frame. Genau, ein Stack-Frame, dieser Rahmen, den man da hat für pro Funktionsaufruf, der wird dann halt immer dann für jeden neuen Funktionsaufruf wird ein neuer solcher Rahmen begonnen, also eine neue Kiste oben drauf gestellt und die Funktion, die gerade am Arbeiten ist, kann in der Kiste im Prinzip ihre Variablen ablegen, um es jetzt mal so Sendung mit der Maus mäßig zu erklären.
Ja, ich denke, das ist ja vielleicht für den Hörer da draußen ganz sinnvoll, wenn man sich das auch bildlich vorstellen kann.
Also in dem Sinne passt das auch hier. Das Bild passt auch von der Seite her, dass man immer auf das obere Element zugreift.
Genau.
Man hat im Prinzip immer die obere Kiste als offen dastehen und arbeitet mit dem Inhalt derer.
Genau.
Und wenn man im Prinzip den Aufruf beendet hat, wird die obere Kiste runtergenommen. Und man arbeitet wieder in der darunterliegenden. Genau. Und wenn man im Prinzip den kompletten Stapel leergeräumt hat, also wenn die Main-Funktion beendet wird, dann hört auch das Programm auf, dann wird eben Exit aufgerufen.
Genau.
Auf magische Art und Weise. Und so eine Kiste, der Inhalt so einer Kiste folgt auch einer gewissen Ordnung. Also so ein Stack-Frame hat auch gewisse Vorgaben, wie das auszusehen hat. Das einerseits organisiert sich jede Funktion natürlich selbst wieder ihre Kiste für sich, aber auch die Kiste selbst gibt so einen gewissen Grundkonstrukt vor. Da sind am Anfang der Kiste, also wenn wir halt mal sagen, der Kistenboden hat, da müssen gewisse Angaben vorhanden sein, da liegen halt gewisse Blätter drin, also gewisse Papiere und dann ist es so, dass die Funktion selbst einen Bereich darüber selbst organisieren kann, genau. Und da halt, ich sage jetzt mal bildlich, in Form von Papieren, also ja, von Blättern, ihre Variablen ablegt.
Genau.
Und dann weiß sie aber, das ist eben das, was, was dieses, was so festmacht, an das dritte Blatt entspricht meiner Variablen A im Programm. Genau. Das siebte Blatt entspricht meiner Variablen Dateiname und solche Dinge. Also das sind im Prinzip dann wiederum diese festen Zuordnungen innerhalb dieses Funktionsaufrufs. Das, darum kümmert sich der Compiler beim Übersetzen eines Programms. Und so ist das Ganze dann organisiert. Und wenn man im Prinzip auch die nächste Funktion aufruft, müssen wieder solche, diese der Rahmen abgeschlossen werden, gewisse Dinge gespeichert werden und ähnliches.
Also wenn du die nächste Funktion aufrufst, dann ist sozusagen die Kiste wird zugeschlossen, ja, genau, mehr oder weniger, und eine andere Kiste oben drauf, und dann hast du wieder deine Blätter da oben drin.
Genau. Hm. Und da ist im Prinzip jetzt, um das vielleicht mit diesem Bild fortzufahren, dass da irgendein Schreiberling kommt und man ihm sagt, hier bitte auf dieses Blatt Papier darfst du jetzt 20 Zeichen schreiben. Und er fängt halt frohfröhlich an zu schreiben und sagt aber, und schreibt aber mehr als die vorgesehenen Zeichen. Also er schreibt halt nicht nur die 20 Zeichen, die man sich eingebildet hatte, die er schreibt, sondern er schreibt halt mehr. Grundfunktionen sind zum Beispiel sprintf oder String Copy, das fiel mir jetzt nicht ein.
Also das sind jetzt in dem Falle C-Funktionen.
Ja, genau. Oder halt klassisch wäre, aber da müsste man sie, sollte es nicht passieren, weil man da selbst eine Größenangabe hat, wenn man read sagt. Ja. Also lese von irgendeiner Datei in den Speicher. Da muss man wirklich es verpennen und gibt der Read-Funktion mehr Größe, also sagt ihr, du darfst mehr lesen, als der Puffer wirklich Größe hergibt.
Okay.
Aber das Fatale an dieser String-Funktion, das ist das, was oder an vielen String-Funktionen, das ist das, weshalb man eigentlich auch so ein bisschen diese C-Bibliothek geißelt, dass sie so ein bisschen, dass sie einfach dazu verleitet, das falsch zu machen.
Ja.
Dass man eigentlich besser solche Funktionen wie
Also ihr seht hier, ihr seid heute beim Sender für tschechische Fachkommunikation. vielleicht kann der eine oder andere aus dem Hackspace unsere Worte auch verstehen und vielleicht dann später als Untertitel ins Deutsche so transkribieren.
Ja,
es
gibt halt auch zu den ganzen Funktionen das Pendant. Wo man noch zusätzlich einen Parameter mit angibt, der aussagt, wie groß ist der Puffer, in den geschrieben werden darf. Also das String-End-Copy ist halt das Kopieren der Strings und die Angabe, wie groß ist mein Ziel. Das heißt, wenn die String-Copy-Funktion drüber läuft und dieses Kopiervorgang ausführt, kann sie jederzeit prüfen, ob überhaupt da, wo sie hinschreibt, noch ein gültiger Bereich ist.
Okay.
Und an der Stelle halt eben auch abbrechen, wenn sie den gültigen Bereich verlässt. Die Chance hat sie vorher nicht. Vorher weiß sie im Prinzip überhaupt nicht, wie groß das ist. Und an der Stelle kann sie eigentlich nur mit dieser Zusatzinformation richtig arbeiten. Und ich war ja an dem Bild stehen geblieben, dass derjenige anfängt und schreibt mit seiner Feder über das Blatt hinaus. Und dann kommt es natürlich eben dazu, dass plötzlich die Tinte überläuft über das Blatt. Ja.
Genau, das ist doch ganz gut, ja.
Ja, und das Ganze im Prinzip dann nach unten in die Kiste tropft. Sprich, die Tinte landet dann plötzlich, das Geschriebene, landet plötzlich auf anderen Blättern, unter Umständen aber eben sogar auch in der darunterliegenden Kiste. Wir stellen uns jetzt mal den Kistenboden leicht löchrig vor, wie es zum Beispiel bei Lebensmitteln der Fall ist. Und wenn da falsch geschrieben wird, dann schreibt man
Wenn du zu viel Tinte verwendest, sozusagen, dann tropft es durch den Kistenboden durch in die nächste Kiste rein.
Genau, und man hat plötzlich etwas geschrieben auf Blätter, die eigentlich gar nicht in die eigene Kiste gehören, beziehungsweise die eigentlich gar nicht das vorgegebene Blatt waren.
Genau.
Und wenn man sich da natürlich geschickt anstellt als Schreiberling.
Na gut, jetzt, also vielleicht muss man, bevor du zu dem geschickt anstellen kommst, noch sagen, dass, also irgendwann ist ja diese Funktion zu Ende. Die Kiste sozusagen, also das, was in der Kiste abgearbeitet werden muss. Und dann wird die Kiste wieder entfernt. Sozusagen. Und also und sozusagen, jetzt arbeitet man in der nächsten Kiste, wo man vorher reingetropft hat.
Ja, nee, ich wollte jetzt noch sagen, und wenn man es geschickt anstellt, schreibt man nämlich genau in der darunterliegenden Kiste sinnvolle Daten ein. Also man füllt im Prinzip die darunterliegenden Blätter mit Inhalten, die einem nützlich sind, aber an die man eigentlich gar nicht rangekommen wäre.
Ja. Also, nee, du bist schon einen Schritt weiter. Also das, deswegen hatte ich dich unterbrochen. Also man kann ja sozusagen einfach mal seine Tinte reintropfen lassen. Und dann wird sozusagen diese, wenn das,
ach wenn so, dieses Programm, Vorgang, wo man einfach nur unten gematscht hat.
Genau, genau. Also man wird die Kiste quasi entfernt und dann wird quasi in der nächsten Kiste, in der darunterliegenden, weitergearbeitet und da steht aber auf einmal, sind da Tintenflecken drin und dann sagt das Programm, mit den Tintenflecken will ich nie umgehen, lass mich in Ruhe und stürzt ab. Also dann kriegt man halt so einen blauen Bildschirm bei Windows oder halt so einen Segmentation Fault.
Genau, ein Segmentierungsfehler.
Ja, genau.
Genau, wenn das, wenn der Speicherbereich nicht mehr korrekt zerschnitten werden konnte,
genau.
dann, das ist eigentlich so, ja, das ist der häufigere Fall,
ja, genau,
dass man einfach da unten die Daten derartig verschmiert hat, dass sie nicht mehr lesbar sind, nicht mehr brauchbar sind und daraufhin stürzt das Programm einfach ab.
Genau. Und ich meine, hier setzt dann sozusagen dann, oder dann geht die Glühbirne bei dem geeigneten Hacker an und der sieht dann, ah, hier kann ich doch was tun. Genau. Und das ist halt das, was der Jörg jetzt im zweiten Schritt andeuten will. Also er hat jetzt zunächst erstmal ein Puffer-Overflow erzeugt, gefunden. Programm ist abgestürzt und jetzt sozusagen im zweiten Schritt versucht man nur, diesen Puffer-Overflow geschickt für seine Zwecke auch zu nutzen.
Genau, und das ist im Prinzip, dass man dann, ich sag mal, unter Umständen rausbekommt, wo man da gerade hinschreibt, wobei das ja in gewissen Rahmen auch erkennbar ist. Und eben an diese Stelle selbst sinnvolle Daten einzubringen.
Genau. Also um bei dem Bild weiter zu bleiben, man versucht jetzt gezielt die Tinte tropfen zu lassen, dass da unten keine Tintenflecken in der nächsten Kiste oder darunterliegenden entsteht, sondern dass da wieder
Buchstaben
und Zahlen genau, wieder aus den Tropfen quasi entstehen. Also, das,
also bildlich kann man sich es eigentlich auch ganz gut vorstellen, indem man einfach zwei Blätter übereinander liegen hat, leicht versetzt und man schreibt über den Rand hinaus. Dann bleibt natürlich das, was auf dem darunter liegenden Blatt, noch natürlich eine saubere Schrift.
Ja, genau.
Und man kann in dem Sinne dann in den unteren Blättern Informationen platzieren, die einem hilfreich sind. So richtig fällt mir jetzt nicht ein, ob es ein reines Einfügen von Daten auch als Angriff gibt. Weißt du, wenn es gut liefe, bräuchte ich ja gar nicht diese ganze Programmstruktur zu zerstören, sondern ich platziere an der Stelle nur meine schönen Daten und ich sage jetzt mal zum Beispiel so ein dass in der Kiste darunter ist im Prinzip der Auszug oder der Überweisungsträger mit dem Kontoauszug für den Kontoauszug und ich schreibe über das Feld von dem Konto von der Kontonummer meine Kontonummer rein und es wäre eigentlich völlig ausreichend, weil hinterher wird der Kontoauszug oder die Überweisung ordentlich verarbeitet und geht raus. Damit wäre ja eigentlich schon ein Ziel erreicht.
Ich weiß nicht, ob du das meinst.
Macht dieses Bild ein bisschen.
Also was mir jetzt sozusagen, ich weiß nicht, wie gesagt, ob du das meinst, was mir jetzt im Kopf rumschwebt. Es gibt sozusagen so eine Technik, die heißt Return-Oriented Programming oder auch Return-to-Libc-Programmierung auf Deutsch quasi. Also und da versuchen die quasi.
Aber das ist doch dieses Hin- und Herspringen.
Ja, genau.
Nee, das meinte ich.
Okay.
Nee, ich meinte jetzt eigentlich, dass man nicht unbedingt versucht, Code einzuschleusen, also dass man versucht, Binärzeug dorthin zu schreiben, sondern es eigentlich auch schon manchmal ausreichend sein könnte, dass ich nur die Daten verändere, den Rest eigentlich sauber lasse und das Programm einfach mit verfälschten Daten weiterarbeitet, die mir schon hilfreich sein könnten. Aber ich glaube, also, da ist einfach dieses Bild, was wir jetzt mit dem, Stapel und diesen da Reintropfen aufgebaut haben, zu primitiv.
Ja, genau.
Weil eigentlich so ein Vorgang gar nicht möglich sein sollte. Hm. Es geht eigentlich immer mit diesem über den Rand hinausschreiben,
genau.
Ein Zerstören von anderen Daten einher.
Hm.
Also das ist so ein...
Ich meine, letztlich machst du das ja dann, wenn du daraus einen Exploit entwickelst, dass du halt genau... Also ich meine, dann versuchst du halt diesen Instruction Pointer...
Genau, zu treffen
und ihm halt was Schöneres da.
Na, oder treffen tust du den schon immer.
Ja.
Na, und dieser Instruction Pointer, das ist halt jetzt gerade der Punkt. Wenn ich im Prinzip so Kisten staple, es ist im Prinzip der Computer, dumme Maschine, der hat so einen gewissen kleinen Kontext, also so ein gewisses Speicher in sich, die Register. Also von einem Prozessor, der hat immer seine Register und die, mit denen will man ja später auch weiterarbeiten und dementsprechend sichert man die sich. Man schreibt die auf den Stack mit drauf. Das ist im Prinzip der Arbeitsspeicher für die Funktion und dort speichert sie den aktuellen Inhalt der Register ab, um sie dann nach Aufruf des darüberliegenden Stapels, also wenn sie wieder an die Ausführung kommt, dass dann die Register wieder hergestellt werden können und entsprechend auch die Abarbeitung fortgeführt werden kann. Ja. Und dementsprechend, also es liegen auch gewisse Zusatzinformationen mit in jeder Kiste drin.
Genau.
Und das sind unter anderem eben die Register. Und eins davon ist zum Beispiel eben dieser Instruction Pointer.
Genau.
Dass man sich merkt, an welcher Stelle in der Ausführung war man, also wo will man eigentlich später weiterverfahren. Denn so ein Funktionsaufruf muss ja nicht immer an einer festen Stelle in dem Programmcode passieren, dass man immer sagen kann, ach genau dort war ich und da geht es auch nur dort weiter. Sondern es kann eigentlich auch dazu kommen, dass man an unterschiedlichen Stellen einen Funktionsaufruf tätigt und natürlich dann wieder an der richtigen Stelle die Ausführung fortsetzen muss. Und da ist es wiederum dann interessant, wenn man dieses Blatt Papier erwischt, wo der Instruction Pointer draufsteht, wo draufsteht Fortführung an Adresse so und so, also Fortführung mit den Anweisungen so und so, dass man dann natürlich wiederum eigene Sachen platziert.
Genau.
Also dass man unter Umständen dann, wir nehmen jetzt mal an, wir haben schon vorher auf andere Art und Weise Code reinbekommen in das Programm, eine einfache Funktion, die einfach nur schöne Welt ausgibt oder sowas, Hello World, dass diese dann zum Ausführen gebracht wird.
Genau.
Dafür muss man natürlich auch eben wissen, wo ist dieser Code dann gespeichert. Hm. Aber oftmals ist, also hier kommt natürlich der Nachteil der Computerkonstruktion zum Tragen, dass eigentlich ein Computer immer deterministisch arbeiten soll. Also es ist gewollt, dass ein Computer sich zu jedem Zeitpunkt immer wieder gleich verhält. Wenn die Umstände dieselben sind, dann soll auch das Ergebnis dasselbe sein. Und natürlich ist es dann auch so, dass wenn ich den Speicher mir besorge oder wenn ich gewissen diese Stack-Organisation erfolgt bei jeder Programmausführung auf jedem Rechner nach demselben Muster. Und dementsprechend kann ich da auch vorhersagen, wo gewisse Informationen landen und da kann ich dann eben zum Beispiel auch meinen Code einschleusen, weiß dann eigentlich, wo er liegt und kann entsprechend auch mit dem Code und kann ihn dann auch gezielt anspringen. Das ist ja auch mit dieser Punkt, dass ich ihn gezielt anspringe. Ja. Beziehungsweise das, was du sprachst, mit diesen Return to libc, das ist natürlich auch wieder ein interessanter Vorgang. Da ist die Bibliothek libc, die sich so die Grundfunktionen für System zur Verfügung stellt, ist so groß, dass man viele, viele, viele Anweisungen da drin hat. Und diese Assembler-Anweisungen im Prinzip so in dem, was der Prozessor spricht, diese niederen oder Anweisung. Und da ist die, ich sage jetzt mal wirklich Annahme, dass die, dass man für einen beliebigen Anweisung immer eine Stelle in dieser Bibliothek findet, für die man, an der im Prinzip genau das ausgeführt wird, was man will.
Ja.
Und man, ja, dass es im Prinzip so einen Abschnitt gibt. Und inklusive eben eines Weitersprungs zur nächsten interessanten Stelle.
Ja.
Und man muss im Prinzip nur noch den passenden Einstieg in diese in die libc finden, also in diesen Codehaufen und dann geschickt weiterspringen. Ich persönlich halte das für unwahrscheinlich. Also ich kenne die, dieses Paper und die haben das ja da auch demonstriert, dass das funktioniert. Aber ich glaube halt nicht, dass das für ein allgemeingültiges Programm, dass ich ein allgemeingültiges Programm in auf die Art und Weise hinkriege. Ich glaube nämlich, die haben das auch auf der i86er Architektur gemacht gehabt. Und die kennt nämlich solche Geschichten wie Alignment nicht.
Ja.
Das, auf der i86er Architektur ist es nämlich zum Beispiel so, erstens haben Befehle unterschiedliche Längen.
Ja.
Das heißt also, wenn ich in Befehl sowas wie addiere 1 oder XOR, XOR irgendwas, das ist, glaube ich, der hat im Assembler eine Repräsentation von einer Länge 2 Byte oder so ähnlich. Also das ist so ein minimaler Befehl. Und dann gibt es auf der i386er Architektur große Befehle, die haben eine Länge von 16 Byte.
Okay.
Also da gibt es auch so übelste Klopper. Relikte gibt, aus den 80er Jahren oder sowas.
Echt? Aber es fällt nur der Name jetzt nicht ein. Es, also im Bereich von Kryptographie gibt es so ein paar so speziell, also von Intel eingeführte Befehle, aber ich müsste, das ist auch so ein Name, den kann man sich nicht merken. Das, aber da, das wäre jetzt eher meine Vermutung gewesen, dass der 16 Byte lang ist.
Okay. Sagt mir jetzt nichts, was du meinst.
Ich,
also,
kann man auch nicht, also, ich kann mir jetzt auch wirklich akut nicht drauf.
Very large instruction word. Das? Nee, denn das ist was anderes. Ja, jedenfalls bei dieser Intel-Architektur ist es so, dass ein Befehl recht lang werden kann und eben dadurch, dass er keine festgegebene Länge hat, kann er an jeder beliebigen Speicherstelle beginnen. Also er kann im Prinzip auch an der Stelle 1, 2, 3, 4 beginnen. Auf anderen Architekturen sind die Befehle immer fest eine gewisse Breite, also die Registerbreite, 32-Bit oder 16-Bit breit. Und dass an der Stelle dann einfach gesagt ist, und dementsprechend kann ein Befehl eigentlich nur an einen Vielfachen von 4 oder 4 oder 16? Genau. Quatsch, nee, 4 oder 8. 32.
Achso, ja, ja.
Also an einen Vielfachen von 4 oder 8 beginnen. Und dementsprechend reduziert das schon wieder meine ganze Möglichkeit, an überhaupt irgendwo hinspringen zu können.
Okay.
Und da ich im Prinzip dann auch noch die Anforderungen stelle, dass die nächsten 4 Byte wiederum so eine, einen interessanten Sprung darstellen, glaube ich, ist das auf anderen Architekturen wesentlich seltener möglich, da eine geschickte Sprungreihenfolge durch so ein Programm zu finden, als auf der i386er Architektur. Denn wenn man das mal zum Beispiel im Compiler oder in einem Disassembler ausprobiert, nicht im Compiler, im Debugger, oder halt in einem Disassembler, und man den Disassembler, man hat ja im Prinzip GDB, zum Beispiel Disass, als Befehl zum Disassemblieren, und dem kann man sagen, was er disassemblieren soll, also wieder in Assembler-Befehle übersetzen soll. Und man sagt in zum beispielsweise eben nur den $IP ist es, glaube ich, oder $PC. Ich glaube,
IP.
IP ist es auf den Intel-Architekturen.
Ja.
Und an der Stelle plus 1, dann kriegt man nämlich auch gültigen Code raus, obwohl man eigentlich diesen Dings nur um 1 verschoben hat, den Instruction Pointer. Und das ist nämlich genau das, wo man wesentlich häufiger in diesen ganzen Codehaufen oder in diesen, dann ist es ja eigentlich schon gar kein Codehaufen, sondern ein Binärklumpen, eine Möglichkeit findet, ja, dass man also passende Stellen findet, wo man im Prinzip sinnvoll auszuführende Stückchen Pocken hat, um natürlich seinen Angriff aufzubauen. Und da glaube ich schon, dass das recht gut möglich ist. Da ist die Auswahl einfach größer. Aber in diesen anderen Architekturen, wo man halt schon diese Anforderung hat, dass der erste Block, den man anspringt, sinnvoll ist, also dass die ersten 4 Byte sinnvoll sind und dass die Folge 4 Byte noch sinnvoll sind, das, glaube ich, reduziert den Angriffs oder die Möglichkeiten doch sehr. Und weswegen ich halt eher denke, dass das für andere Architekturen, sage ich jetzt mal, oder nicht unter allen Bedingungen wirklich ein brauchbarer Angriff ist. Aber eben dieses Paper hat es gezeigt, es ist für eben gewisse Gegebenheiten ein brauchbarer und funktionierender Angriff, wo man mit Hilfe der libc oder mit Hilfe eines Codehaufens beliebige Programme ausführen kann, ohne darauf angewiesen zu sein, dass man diese Programme vorher einbringt. Das ist ähnlich dieses Quines in Perl, die damit beginnen, dass sie eigentlich gar nicht den eigentlichen Quine-Inhalt verwenden oder mitbringen, sondern dass sie das sich aus irgendwelchen Konstanten und aus irgendwelchen also aus irgendwelchen Rückgabewerten zusammensaugen.
Genau.
Und an der Stelle hat man dann Quine, der aber eben nicht sich selbst enthält und wo man auch überhaupt nicht den Ansatz hat, wo dieses Ding herkommt. Ja.
Also Quine vielleicht zur Erklärung für den geneigten Zuhörer, das ist ein Programm, was den eigenen Quellcode wieder ausgibt.
Sondern auch, was ein Quellcode ausgibt, der zur Reproduktion des eigenen Quellcodes dient.
Okay, ja,
denn,
stimmt.
Quine gibt es auch über mehrere Ebenen.
Ja, stimmt, es gab mal irgendwie so ein Dreifach-Quine.
Ja, dieses Blur-Ding, wo du
das... Nee, es war ein C. Das war ein C-Quine.
Echt?
Das hat den Quellcode grafisch ausgegeben, wie so ein japanisches Schriftzeichen. Und du hast es einmal kopiert und gab wieder ein anderes Schriftzeichen raus. Und nochmal, also ich glaube, nach dem vierten Kompilieren und Ausführen warst du wieder beim Anfang.
Ja, und dann gibt es aber auch, denke ich, irgendwas von Perl, wo du es zwischendurch mal ein Kamel hast.
Ja, das stimmt, das gibt's auch.
Perl Quine Camel.
Oder stimmt, so. Das wäre natürlich die sinnvollste.
Ja, Camel Quine.
Also wir verlinken das, ja. Genau, also das ist das Original Quine, sieht aus wie ein Kamel.
Ah, okay, dann war das gar nicht dieses über mehrere Iterationen, sondern...
Nee.
Aber es ist, wenn man sich im Prinzip jetzt diesen Quine anguckt, sieht man nirgendwo ein Kamel und trotzdem kommt nach der Ausführung wieder ein Kamel heraus. Ja. Perl Quine Kamel.
Ja, also das.
Ja.
Und das C-Kamel, das C-Kamel sag ich jetzt schon. Dieses C-Quine.
Dieses über mehrere Ebenen.
Das weiß ich nicht mehr. Also da müsste ich jetzt mal in Ruhe suchen.
Na, also such doch mal Perl und Kanji oder so ähnlich. C-Quine Kanji.
Der Rechner irgendwie ist nur ein bisschen erlahmt langsam.
Okay, ich sehe jetzt auch nichts in den Treffern. Ja, und der Anfang Quines und zuvor hatten wir...
Warte mal, du hattest irgendwas erzählt über... Ich hab's vergessen.
Naja,
egal.
Ach, doch, dass man im Quellcode hin und her springt ohne, dass man im Prinzip ein Programm ausführt, dass man Quelltext ausführt, den man gar nicht mitgebracht hat und also einfach die Ressourcen vor Ort geschickt ausnutzt, um sein eigenes Programm zu basteln.
Also hier habe ich gerade noch was gesehen, das ist ja oberobskur, das Multi-Quines gibt es, also Und zwar gibt es Acquaintance, also hier als Beispiel genannt in Wikipedia, das ist in Haskell geschrieben, Python-Code aus und das, das Python gibt dann Ruby-Code aus. Und das Krasseste, was hier unten ist, das ist als eins in Ruby geschrieben, das gibt Python-Code aus, das gibt Perl-Code aus, das gibt Lua-Code aus, das gibt OCaml-Code aus, das ja, Haskell, C, Java, Brainfuck, Whitespace und Unlambda. Und das ist dann sozusagen das offensichtliche Ende, also...
Das sind keine richtigen Quines, die wieder bei sich selbst rauskommen.
Nee.
Sondern die...
Aber hier, also in der englischen Wikipedia gibt es zumindest eine etwas größere
Sammlung
zu diversen Quines.
Der Ruby-Quellcode sieht ja auch schon mal cool aus.
Ja.
Wobei, also ehrlich gesagt, aus diesen Undingsbums weiß man nicht, was das ausgeben kann. Denn ehrlich gesagt, dafür, dass es ja ein Start ist, könnte es auch sauber formatiert sein.
Ja.
So wie es da dort ist, ist es eher eigentlich wie so auch das, was auch dann aus dem Programm rausfallen könnte.
Ja. Also ich kann es von meiner Seite noch nicht mal lesen hier. Warte mal, ist es irgendwie sogar verlinkt. Also auf alle Fälle sind Quines also eine sehr interessante, nette Spielerei. Und das ist aber ist eher nur so eine Randbemerkung.
Das ist natürlich ganz heftig. Da unten sind nämlich chinesische Zeichen alle drin. Das ist das, wo man sich dann in der Sprache, in der Sprache rückwärts entwickelt und sehe gerade, dass Java ganz hinten mitsteht. Es sind hier lustige Konstrukte drin.
Genau.
Uiuiui. Ja, genau. Also man kann im Prinzip auch in Programmen entsprechende Hilfsmittel bereits schon vorfinden, die einem das Arbeiten erleichtern. Sprich, man muss sich nicht noch darum kümmern, den eigenen interessanten Quellcode oder den gewollten Quellcode einzubringen, sondern verwendet einfach schon vorhandene. Ansonsten ist eben wirklich der Vorgang, dass man den Quellcode, also das, was man ausführen möchte, einbringt. Also dass man im Prinzip entweder im selben Angriff oder halt in einem vorhergehenden Angriff die Assembler-Befehle, also den Binärcode, den man ausgeführt haben möchte, dass man den zuvor überträgt und in einem zweiten Schritt dann einfach diesen zur Ausführung bringt. Und da an der Stelle einfach, zur Ausführung bringen klingt natürlich jetzt etwas komisch.
Ja.
Denn wir haben natürlich das Problem, wir auf dem Stapel liegen Daten. Also es kommt in dem Sinne nicht unbedingt irgendwer da, die als Befehle zu interpretieren. Aber eben dieser eine Befehl oder dieses eine Datum, was wir dort haben, dieser Instruction Pointer, der ist so ein bisschen... Hybrid. Der ist schon so fast wieder mit in ein Stückchen Code, denn der bestimmt eben, wo es mit dem Code weitergeht. Und da kann ich dann halt auch geschickt sagen, Instruction Pointer, zeige mal hier auf irgendeinen Speicherbereich auf dem Stapel, also auf eine dieser Stapelkisten, auf eine dieser Blätter in denen. Und dann plötzlich, wenn der Prozessor wieder zum Arbeiten kommt, wenn er im Prinzip gesagt bekommt, jetzt wird wieder der Zustand hergestellt, wie vor dem Aufruf der Funktion, klatsch, reinkopieren des Instruction Pointers in das entsprechende Register, kommt es dann auf einmal zu dem Umstand, dass der Prozessor anfängt und führt Anweisungen aus, die auf den Blättern in meinem Stapel stehen, also in meiner aktuellen Kiste oder auch unter Umständen in der darunterliegenden Kiste oder auch da ist dieses Bild mit den Kisten etwas verkehrt, in darüberliegenden Kisten, weil im Computer werden natürlich diese Kisten nicht wegsortiert, sondern die bleiben virtuell eigentlich hängen, weil der Stapel existiert von Anfang an schon. Es ist bloß immer die Frage, welche dieser Kisten ist gerade aktuell dran. Aber wir sagen jetzt einfach mal, es ist eine der unteren unterliegenden Kiste oder die aktuelle Kiste, die zur Ausführung gebracht wird. Oder deren Inhalt dann plötzlich als Code angesehen wird. Na, und wenn ich dann natürlich es so angestellt habe, dass ich selbst dort die interessanten Befehle für den Prozessor hingeschrieben habe, kann ich dann zum Beispiel eben sagen, starte ein neues Programm. Ja. Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es gibt in wirklich im C auch diese Anweisung, ich will ein neues Programm starten. Konkret eben wäre es dieser exec-v-Aufruf.
Ach so, ja.
Das ist der nächste Aufruf eigentlich, um ein neues Programm zu starten. Und der natürlich auch gewisse Parameter noch benötigt. Aber im Prinzip, wenn man es schafft, diese Rahmenbedingungen zu schaffen und dann noch diesen exec-v auszulösen, dann hat man es geschafft und das aktuell laufende Programm wird ersetzt durch ein eigenes. Hm. Okay, per se unter Umständen eine langweilige Geschichte. Meistens, oder wenn es lokal läuft, könnte man natürlich zusehen, dass man ein eigenes Programm dann entsprechend platziert und das ausführen lässt. Hm. Aber da kommt einem natürlich wieder das Konstrukt auf dem Computer zugute, dass da überall ist auf diesem Unix-System eine Shell installiert. Genau. Das Standard-Interpreter-Teil, mit dem man eigentlich auch schon eine schöne Hochsprache hat, womit man einfach arbeiten kann, was so gewisse Annehmlichkeiten bietet. Und wenn man es geschafft hat, einmal die Shell zu starten, dann hat man auch eine schöne Arbeitsumgebung. Dann wird nämlich auch, dann schlägt wieder das andere Unix-Problem zu, dass man die Ein- und Ausgabe sauber vereinheitlicht hat. Und dementsprechend wird dann plötzlich meine Eingabe zur Eingabe von der Shell. Die Ausgabe der Shell zu meinem Ausgabekanal.
Naja, also die Ausgabe des einen Programmes wird zur Eingabe des anderen Programmes. Könnte man vielleicht, also sagen Sie,
sagen wir es mal so, bin ich direkt an die Shell angedockt,
genau.
Sauber.
Ja, genau, das ist, ja.
Und die Shell arbeitet auch und stört sich nicht plötzlich dran, dass sie da ein Netzwerksocket hat oder dass sie da plötzlich an irgendeiner Pipe oder sowas dranhängt.
Das ist quasi Normalität für die Shell, das ist genau, immer so.
Das war schon immer so. Genau, das ist immer so, weil das eben sauber abstrahiert wurde.
Genau.
Und an der Stelle habe ich dann plötzlich auf Netzwerksocket XY eine Shell hängen. Ja. Das heißt, ich kann eine schöne in dieser Verbindung kann ich dann ganz normal sagen rm-rf/.
Genau.
Also, um doch mal noch die E-Mails des Admins zu lesen.
Genau, read mail really fast.
Oder andere Aktionen. Also ja. Es sollte dann jedem klar sein, wenn ich einmal es erreicht habe, eine Kommandozeile in der Hand habe, wo ich beliebige Befehle übertragen kann und ausführen kann, ja, dann hat man eigentlich schon das Ding in der Hand, die Maschine oder genau. Diesen Zugang. Und interessant ist an dieser Stelle halt dieses Aufbauen dieses Angriffs, denn es ist dieser Instruction Pointer, also einerseits ist halt diese Funktion, die aufgerufen wird, man kann nicht unbedingt vorhersagen, von wem die gerufen wurde. Ja. Das heißt, man muss entweder halt so lange probieren, bis der richtige Aufrufer da war, dann hat man aber unter Umständen auch die anderen Aufrufer abgeschossen. Weil das Problem ist, wenn ich zum Beispiel immer irgendeinen Wert reinschreibe, einen festen Wert, dann wird dieser feste Wert bei dem Rücksprung in die vorhergehende Kiste, in die vorhergehende Funktion, in den Instruction Point übertragen. Der Prozessor greift an irgendeine wilde Stelle im System und dann kommt es eben zu diesem Segmentation Fault. Also nicht diesem Segmentierungsfehler, sondern den fehlerhaften Zugriff auf ein Segment. Also der Prozessor war nicht in der Lage, ein Speichersegment sauber darauf zuzugreifen. Deswegen kommt es dann wahrscheinlich für die anderen eher zum Absturz. Man muss also diesen Weg finden zur passenden Funktion, zum passenden Funktionsaufruffolge und dann eben an dieser Stelle erst tätig zu werden und den eigenen Code einschleusen, beziehungsweise den Code dann zur Ausführung zu bringen.
Ja. Und deswegen, also ich finde es immer lustig, wenn man so irgendwelche Hackerfilme sieht, wo dann irgendwelche Exploits gebastelt werden, wo er da sitzt und irgendwie Im schlimmsten Falle steht einer mit der Waffe am Kopf daneben, du hast jetzt eine Minute Zeit.
Ja,
und dann,
genau.
Drrr, dann sieht man auf der Tastatur rumtippern und so irgendwie nach 59,9 Sekunden hat er es dann auch geschafft.
Und ja.
Also in der Realität ist es halt wirklich sehr viel Bastelarbeit, man muss rechnen und das ist also,
genau.
Also das ist der Grund, warum einige Hacker doch eher blass aussehen, weil dann die eine oder andere Nacht da, ja, da um die Ohren geht. Also das ist halt einfach auch viel Arbeit in dem Sinne und es ist, ja.
Viel Arbeit, viel Wissen,
ja, genau.
Was man braucht und eben auch Kreativität.
Genau.
Man muss eigentlich an der Stelle auch wirklich das Gespür dafür haben, die Möglichkeiten zu sehen, die da einem teilweise gegeben sind.
Genau.
Und was ich jetzt noch ergänzen wollte, also um diesen Fachbegriff noch einzuwerfen, wenn man es drauf abgesehen hat, die Shell auszuführen, will man im Prinzip Shellcode einbringen.
Ja, also daher leitet sich zumindest der Begriff, genau.
Ja, genau.
Also das werdet ihr sehen, also wenn ihr jemals irgendwie so einen Exploit in den Händen habt oder so ein Angriffsprogramm quasi, da ist oftmals so eine Serie von merkwürdig aussehenden Zeichen drin, also Backslash X,
ja.
12, Backslash X, irgendwas und so weiter. Und das ist halt dann letztlich der Shellcode. Das
da verbirgt sich im Prinzip dann dieser execv,
ja.
Wobei auch nicht mal der Hochsprach-execv, also das, was man im C sieht, sondern eher gehen diese Programme da ran und versuchen direkt einen System-Call auszulösen. Okay. Der dann direkt den Kernel anspricht und dem sagt, mach mal dieses und jenes, ja. Und sich nicht auf irgendwelche Konstrukte in der Bibliothek in der libc verlässt. Und direkt im Prinzip schon in Kommunikation mit dem Kernel treten.
Genau.
Und ja. Ja, und was aber eigentlich an diesem Bild recht gut mit zu erkennen ist, oder was sich darin eigentlich gut mit aufbaut, sind dann schon wieder solche Abwehrmechanismen. Also es gibt zum Beispiel diese Geschichte, dass man zwischen diese Kisten...
Also ich meine, was... Also du kannst gerne noch weiterreden, aber was ich bei Abwehrmechanismen eine Frage, warum fängt man nicht gleich an, ordentlich zu programmieren? Weißt du, also das ist doch sozusagen der erste Abwehrmechanismus.
Zweierlei Dinge. Also einerseits, ja, ist es richtig, man sollte bestrebt sein, gut zu programmieren. Und zweitens, man sollte nie glauben, dass man gut programmiert hat.
Genau.
Also an der Stelle würde ich sagen, man sollte diese Abwehrmechanismen immer wieder mit einbauen, ja. Solange sie einen halt nicht einen riesigen Nachteil bringen.
Ja.
Es gibt natürlich auch diese Lösungen für auch andere Probleme. Die sind eher lästig. Aber alle Möglichkeiten, so auch, ich habe es jetzt auch wieder gerade gehabt, in den letzten Tagen in der Programmierung, wenn ich Konsistenzprüfung immer habe in meinen Daten. Zum Beispiel, ich weiß, in der Tabelle, also in der Datenbanktabelle, will ich nur einen Benutzer stehen haben unter einer Benutzer-ID. Und wenn ich da meinen Select drauf mache und kriege eine Ergebnismenge mit zwei Elementen zurück, dann kann ich rumschreien.
Ja, ja.
Also das ist so dieser Punkt, diese Prüfung, wie viele Elemente hat meine Ergebnismenge, die ist billig.
Ja.
Und da kann ich just an dieser Stelle auch noch den Schnipselcode mit reinbringen. Wenn ich im Prinzip meinen Benutzer ausgelesen habe, existiert noch ein zweites Ergebnis in der Ergebnismenge. Und in dem Falle mindestens eine Warnung ausgeben,
ja.
Damit man an dieser Stelle überhaupt sich dieses Umstands bewusst wird. Und wenn man im Prinzip so dieses, es gibt auch so einen Begriff dafür, dass man so ein überwachungsorientiertes Programmieren, also so ein, dass man im Prinzip regelmäßig immer mit so diese eigene Kontrolle mit durchführt, Checks von Aufrufen von irgendwelchen Dingen, dann kann man eigentlich auch, dann findet man auch schneller Fehler. Ich habe das auch mal in einem Programm auch ein bisschen weit getrieben, wo ich so auf, vor allen Dingen, weil es so Baumkonstruktionen waren, also Bewegen auf irgendwelchen Datenstrukturen und wo ich ganz sicher sein wollte, habe ich da auch an alle möglichen Stellen Checks eingebaut und habe dann auch wesentlich schneller Bugs gefunden, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht hatte, als vermutet, als ich das sonst entdeckt hätte.
Ich meine, ein Ansatz, den du aber vermutlich nicht meinst, ist so testgetriebenes Programmieren, also testgetriebene Entwicklung.
Weil das ist ein Test ist was von extern.
Ja, genau.
Hier fülle ich wirklich meinen Code. Klassisch würde man es mit Assertions, also mit Assert machen.
Ja, genau.
Dass ich überall reinbaue, eben wie zum Beispiel nach einer Datenbankabfrage, wo ich nur ein Element haben wollte, dass ich dann dahinter schreibe Assert.
Ein Element. Also jetzt.
Ja genau. So. Und an der Stelle rumpelt's halt, bei Assert rumpelt's halt jedes Mal. da wird halt jedes Mal die Reißleine gezogen. Aber man könnte das auch freundlicher gestalten. Ja. Aber an der Stelle jedenfalls dieser entdeckte, fehlerhafte Umstand wird nicht einfach unter den Tisch fallen gelassen. Und für die Stelle hat man dann halt auch die, kann man dann im Prinzip auch im Code schon entdecken, dass irgendwas falsch gelaufen ist.
Ja.
Und den Ansatz kann man zum Beispiel auch halt für diesen Buffer Overflow nutzen oder zur Abwehr dieses Buffer Overflows, dass man zum Beispiel an gewisse Stellen solche, man sagt halt Markierung einbringt. Einerseits halt Marker Zones oder Canarien.
Canaries, also Kanarienvögel einpflanzt sozusagen. Wobei, aber das machst du ja nicht mehr auf, also die Kanarienvögel machst du ja nicht mehr auf der Programmiererebene, sondern das müsste ja der Compiler eigentlich einbauen.
Na, kommt drauf an, wo ich sie einbauen will. Wenn ich sie in meinen, zum Beispiel, ich kann doch mal meinen String, den ich bei meinem Speicher, den ich mir mit Malloc hole, kann ich doch von Hand vorne, hinten solche Markierungen ansetzen. Natürlich wird dadurch mein Speicherbereich, den ich verwenden kann, kleiner als der reservierte. Aber wenn ich dann zum nach irgendwelchen Operationen prüfe, ob diese Guard-Zones noch intakt sind. Ich verstehe.
Also du holst irgendwo einen String her und machst an den String hinten ein Add ran, meinetwegen.
Genau, wenn ich zum Beispiel für meine lokale Variable deklariere, sage ich im Prinzip, das ist ein Speicher von 24 Byte. So, da schreibe ich vorne ein Byte dran, hinten ein Byte dran, was meine Spezialkennungen sind und sage dann bei String printf, bei String-Kürtel, also bei einem String-Copy sage ich, beginne ab dem zweiten Byte zu schreiben und dann, na gut, nee, das kann man ja genau bei String-Copy nicht machen.
So.
Und dann sehe ich aber hinten, wenn mein letztes Ding zerstört wurde, da hätte nie die Funktion hinkommen dürfen. Also ich darf von Anfang an nur einkalkulieren, dass ich nur höchstens 22 Zeichen in meinen 24 Puffer reinlege. Also ich habe so eben diesen Verschnitt, diesen Obolus, den man in die Sicherheit mit entrichten muss. Aber die kann im Prinzip manuell nach so einem Strickkuppel prüfen, ob das Strickkuppel Mist gebaut hat. Und könnte an der Stelle schon selbst die Reißleine ziehen, was beim Strickkuppel zu spät ist. Aber für andere Operationen. Ich sag mal, wenn ich zum Beispiel ein Programmierer bin, der naiv eine While-Schleife schreibt. Also genau, wir machen String-Copy jetzt von Hand und machen so ein, solange ich in meinem Ausgangspuffer kein Backslash 0 finde, übertrage das Zeichen in meinen Zielpuffer. Ja. So, diese While-Schleife, die ich da durchlaufe, wird ja in meiner Kiste, in meinem Frame ausgeführt und ich kann da eigentlich über Speicher hinaus schreiben. Wenn die Schleife beendet ist, die While-Schleife, dann könnte ich theoretisch diese Guard-Zone hinten mein markiertes Byte prüfen und wenn sich das verändert hat, dann weiß ich, dass ich in meiner While-Schleife da drüber geschrieben haben muss.
Aber ich würde ja behaupten, dass du das in deinem Programm zwar gerne prüfen kannst, aber dem Angreifer ist es sehr herzlich egal, weil der schreibt, also du hast deine Routine, die du da ausführst, und der schreibt einfach bis zu seinem Instruction Pointer drüber und führt dann halt irgendwas anderes aus. Und dann kommt dein Test am Ende ja gar nicht mehr zur Ausführung, weil der ist ja in der Programmlogik versteckt, die schon überschrieben worden ist.
Nee, wenn ich im Prinzip meine Weilschleife habe, das ist ja der Code, der richtig ausgeführt wird. Da wird, kommt es nie zu dem Vorfall, dass der Instruction Pointer nach dem While nochmal geladen oder umgeschrieben wird.
Okay.
Also das ist im Prinzip das, wo ich mich in meinem lokalen Kontext bewege, dass ich dieses, dass ich das nicht habe. Diese Guard Zones spielen zum Beispiel auch noch an anderen Stellen mit eine, also wenn man auf dem Heap sich bewegt, also in dem anderen Speicherbereich, den es gibt, da, dass man da zum Beispiel erkennen will, ob jemand über seine Grenzen hinaus gearbeitet hat. Da gibt es das zum Beispiel auch, dass es dann diese Markierung links und rechts oder an unterschiedlichen Stellen gibt und man an der Stelle halt erkennen kann, weil da könnte man ja beliebig drüber hinausgeschrieben haben. Es muss ja eigentlich nicht unbedingt immer dazu kommen oder kommen sollen, dass man diesen Instruction Pointer verändert, sondern es kann ja auch zum Beispiel auch mit dem Schutz in dem Sinne vor ungewollten Beschädigungen des Programms an sich selbst.
Schutz gegen Selbstverletzung.
Richtig, richtig.
Aber das ist ich meine, letztlich, also um nochmal darauf zurückzukommen zu dem Ursprungspunkt, also ich meine, wenn du dir schon solche Umstände machen wolltest, dir sozusagen per Hand irgendwelche Guard Zones und Canaries einzubauen, ist es eigentlich sinnvoller, gleich Strint und so weiter zu nehmen und dann ist es auch gut. Also
richtig, also ich, ja, derjenige, der das machen würde, der würde wahrscheinlich auch in ordentlich programmieren, beziehungsweise eher, Werkzeuge verwenden, Valgrind, die einem solche Fehler mitmelden.
Genau. Also Valgrind ist so ein
Hilfsprogramm.
Genau. Was ich eigentlich sagen wollte, ich denke eher, also so diese ganzen Mechanismen, die du jetzt noch im Hinterkopf hattest, denke ich, sind auch so eher für, sagen wir, Closed-Source-Software oder überhaupt für Software, wo ich keinen Quellcode habe, dass ich einfach quasi hingeworfen kriege und muss mit denen arbeiten. Und da,
ja gut, da, das wäre da natürlich auch so ein Ansatz, wo ich auch nicht weiß, was dieses Ding treibt und ob es nicht da irgendwelchen Blödsinn treibt. Ja, aber das andere, was du eigentlich gesagt hattest, ist so, dass dieser Aufbau dieser Kisten, dieses Formatierung dieser Kisten, diese Anordnung der Elemente in der Kiste, dafür ist der Compiler beziehungsweise auch andere Regularien dafür verantwortlich. Und da ist es eben so, dass der Compiler sich um diese, um das Einrichten dieser Markierung und natürlich dann auch wieder um das Prüfen der Markierung kümmert. Ja. Das ist im dann der Fall, bevor dieser Instruction Pointer irgendwie angefasst und hin und her kopiert wird, wird eben zuerst geprüft, ob meine Guard, ob diese Markierung defekt ist, ob die noch dem entspricht, was ich vorher da rein kopiert hatte.
Also diese Canaries, also Kanarienvögel, also vielleicht so zum Hintergrund, das ist...
Also wir haben ja jetzt das Bild, aber das ist ja in dem Sinne.
Das ist, also stammt, also dieser Begriff Kanarienvögel, Vogel selbst stammt aus dem Bergbau, weil da sind halt die Bergleute halt auch mit Kanarienvögeln in den Bergbau reinmarschiert, oder in Stollen reinmarschiert. Und zwar nicht, weil sie irgendwie den Kanarienvogel so schön fanden oder den Gesang irgendwie toll fanden, sondern weil, wenn der Kanarienvogel von der Stange gefallen ist, dann war das ein Zeichen, dass es irgendwie hier gefährlich wird. Das
ist.
Genau, dass die Luft zu dünn. Oder sind halt irgendwelche giftigen Gase in der Luft. Und dann haben sie halt schnell den Stollen wieder verlassen. Und das war quasi so ein Indikator für...
So ein Wann.
Genau, für Beschädigung. Und diese Canaries werden halt dann hier auch eingebaut. Vom Compiler. Um quasi auch Beschädigungen zu erkennen.
Ja, dass man an der Stelle halt, dass dann die Vögel nicht mehr singen, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist.
Genau, und also man kann es auch mit diversen Sachen machen. Also kannst du hier, also eine Sache, die gerne gemacht wird wohl, was ich gelesen hatte, dass einfach auch Binärnullen da reingeschrieben werden als Canary.
Ja klar, so, weil der Angreifer ist natürlich, weil er nicht so richtig weiß, wo er mit hinschreibt. Also das ist so ein bisschen das, was vorhin von diesen deterministischen abweicht. Also es, so bei der Ausführung ist es schon teilweise unterschiedlich. Wird halt sehr oft immer ein konstanter Wert eingetragen oder konstante Blöcke. Und dass man an dieser Stelle dann einfach in ich sag jetzt mal, man schreibt überall 42 rein, weil man hinterher will, dass der Instruction, also dass die Anweisung an der Stelle 42 ausgeführt wird. Also man will es schaffen, dass die dass der Instruction Pointer zum Schluss den Wert 42 bekommt. Hm. Und beim blinden Schreiben von 42 passiert es dann aber auch einfach, dass die dass in meine binären Nullen wird die 42 eingetragen. Sprich, es ist nicht mehr die Null.
Ja.
Und daran kann ich erkennen, dass da an dieser Stelle jemand zugange war, der überhaupt nicht dorthin kommen sollte. Und dementsprechend ist die Annahme einfach, die ganze Ausführung ist unsicher, wir können nicht weitermachen. Mhm. Und an der Stelle sollte oder bricht das Programm dann einfach nur ab. Und da kommt dann aber eben zum Beispiel wieder die andere Geschichte, also dieses deterministisch dann wieder mit ins Spiel, dass ich schon ein bisschen vorhersagen kann, wie die Organisation ist. Und aus dem Grunde kann man auch abschätzen, wo ist diese Markierung und schreibt dann geschickt an die Stelle wieder den Markierungswert.
Genau.
Dass man in dem Sinne dann auf, wenn man weiß, das Programm schreibt ja statisch die 0 hin, dann trägt man halt auch 0 und schreibt danach wieder mit der 42 weiter.
Genau.
Das Programm prüft die Markierung ist in Ordnung.
Und alles ist gut.
Alles ist gut, Ausführung fortsetzen.
Genau. Ja, also und mein generischer Ansatz wäre wirklich, da Zufallszahlen halt reinzuschreiben, was halt auch gemacht wird.
Ja, genau. Mhm. Allerdings können die nicht zufällig sein.
Ja.
Weil man natürlich das Problem hat, wenn man wieder von dem Funktionsaufruf zurückkommt, würfelt neu, vergleicht dann die Zufallszahl nach der Ausführung mit der Zufallszahl vor der Ausführung. Muss was anderes rauskommen, ansonsten ist der Zufallszahlengenerator kaputt.
Ich meine, wenn man Debian auf seinen Maschinen einsetzt, kann ich jetzt sagen.
Ja. Und an der Stelle hat man dann, muss man sich halt irgendwo anders, an einer anderen definierten Stelle zum Beispiel, die Markierung merken.
Genau.
Denn an dieser Stelle hat der Externe nicht erstmal keinen Zugriff. Er weiß also nicht, welche Markierung ich eingefügt habe und hat eigentlich nicht die Chance, die Markierung sauber wieder zu rekonstruieren. Ich weiß definiert, an welcher Stelle ich nachgucken muss, was mein Markierungswert sein muss und kann auch gezielt diesen dann mit dem vergleichen mit der Stelle, mit der Markierungsstelle vergleichen. Und auf diese Art und Weise kann ich halt schon wieder mehr Sicherheit reinbringen, indem ich zum Beispiel eben die Markierungswert wird halt mit jedem Programmaufruf ausgewürfelt.
Ja.
Das wird dann auch nicht für jeden Funktionsaufruf gemacht, sondern für das Programm global der gleiche, dass damit arbeitet. So. Wobei das, glaube ich, auch wiederum mit umgangen werden kann, wenn die Zufallszahlen nicht gut sind oder wenn man zum Beispiel die auf andere Art und Weise an Kenntnis über dieses Ding gerät.
Ja.
Wenn man zum Beispiel an einer anderen Stelle einen Fehler hat, der nicht die Write-Funktion, und nicht die Read-Funktion falsch hat, sondern die Write-Funktion falsch aufruft, wo ich im Prinzip angeben kann, wie viel ich von meinem Speicher, aus meiner Kiste, von meinem Stapel lesen möchte, könnte ich dann zum Beispiel sagen, lies mal über die Kistengrenze hinweg in die nächste Kiste rein und kann mir dann einmalig zum Beispiel diesen Wert organisieren und damit natürlich den Folgeangriff besser gestalten, stimmt. Im Prinzip gezielt das dann da einbringen. Und da kommt es dann so weit, dass man zum Beispiel Instruction Pointerless Stack Frames oder so, also dass man eigentlich nicht mehr die Rücksprungadresse auf dem Stack speichert, sondern dass man die berechnet.
Okay.
Dass man aufgrund im Quelltext, dass da eigentlich der Compiler schon sagen kann, wenn man an dieser Stelle zurückkommt, dann muss der Instruction Pointer so und so gesetzt werden.
Okay.
Und dass im Prinzip der Rücksprung nicht aufgrund von einem Eintrag auf einem Blatt Papier geschieht, sondern dass der berechnet wird.
Okay.
Ist natürlich auch wieder eben genau dieser Obolus, den man, diese Berechnung, dieser Mehraufwand, der Obolus, den man an die Sicherheit mit abgibt.
Mhm.
Aber in auch eine Möglichkeit und eigentlich auch einfach.
Okay.
Und die andere Geschichte ist, dass natürlich unser Stapel ist natürlich per se, der hängt nicht irgendwo oder der hängt irgendwo im Raum und muss natürlich auch irgendwie angesprochen werden. Und das ist nicht einfach so, dass ich sagen kann, Stapel, sondern ich muss diesem Ding auch richtig eine Adresse. Mein Stapel hat auch eine Adresse. Und da ist es halt so, deterministisch landet der Stapel immer an einer gewissen festen Stelle.
Ja.
Und da ist es natürlich wiederum vorhersagbar, wie diese Adressen sind. Also im Prinzip um für den, die in dem Instruction Pointer landen müssen. Und da ist es dann wiederum ein Ansatz, man verändert auch das. Der Stapel taucht nicht an einer konstanten Stelle auf, sondern man hat so eine, dass diese...
Also du meinst, man hat quasi unterschiedlich große Kisten, die man hier stapelt?
Sondern wenn man im Prinzip den Raum als die den Speicher, den RAM ansieht, dann stelle ich das bei der einen Programmausführung die Kiste in die linke Ecke, anderen stelle ich das in die rechte Ecke. Und für das Programm bleibt die Kiste immer in dieser Ecke stehen. Ja, genau. Also diese Programmausführung funktioniert ganz normal weiter. Aber wenn ich im Prinzip jetzt Angreifer bin, muss ich eigentlich eine Position im Raum benennen, die Ausführung stattfinden soll oder weitergehen soll. Und da habe ich das natürlich das Problem, wenn diese Kiste jedes Mal irgendwo anders steht, dass ich dann nicht mehr richtig gezielt sagen kann, dort geht's weiter.
Genau.
Und greife eben unter Umständen halt an die falsche Stelle, was dann wiederum auffällt, weil an dieser Stelle überhaupt kein Code ist.
Keine Kiste steht, ja.
Genau. Und man hat im Prinzip die, hat im Prinzip dann diese Randomization, also so eine Zufall mit eingebracht.
Genau.
Das kann man zum Beispiel sehen, dass der für das eigene Programm, also ich selbst, ihr werdet mich immer unter proc self finden.
Ja.
Ja. Und da kann man im Prinzip reingucken, wie der aktuelle Speicher organisiert ist.
Ja, das stimmt.
Maps. Proc Self Maps. Map,
ja.
Kann man im Prinzip reingucken, wie die Speicherbereiche angeordnet sind. Unter anderem ist einer dieser Einträge der Stack. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der richtig als Stack ausgewiesen ist oder anders. Ich glaube, das steht ganz und gar dann Stack drin. Und da könnte man jetzt einfach mal aufrufen in Proxy of Maps und scroll mal runter. Da ist Stack, doch, es steht unten drin, das ist der vorletzte hier. Wenn man einfach mal grep Stack in proc-self-maps aufruft, wird im Prinzip für jede Programmausführung wird proc in seinem eigenen Speicherbereich oder in diesen Blöcken des Speichers, also in dieser Maps-Datei, nach dem Stack suchen. Also man bekommt immer wieder diese Stack-Zeile ausgegeben und da sieht man in den vorderen Spalten die Adressen.
Ja.
Und die sollten variieren. Also das ist natürlich dann, dass die nicht konstant sein sollen.
Okay.
Und dann hat man im Prinzip so eine Zufälligkeit mit drin. Und der Stack ist in dem Sinne dann für den Angreifer nicht an einer vorhersagbaren Position. Ja.
Wobei, da kann er ja wieder seine Spraydose rausholen. Wenn ich dich richtig verstehe, also unter diesem Stichwort Heap Spraying gibt es da noch so eine Technik, dass er einfach da unglaublich große Blöcke in den Raum reinschmeißt und füllt quasi diesen, um wieder bei diesem Kistenvergleich zu bleiben, in den Raum und dass er dann...
Nee, kann er ja nicht, weil er muss schon genau meinen Instruction Point...
Nee, also, aber er kann dann so mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann er sagen, also hier sozusagen 90% des Raums ist mein Code, da liegt also nichts, aber da... Ich guck mal links in die Ecke, da ist jetzt sozusagen nichts von mir.
Also da ist es dann, dass man weil es eben dann auch dieses Heap Spraying ist.
Ja, okay.
Also
ja, okay.
Es ist neben dem Stack existiert, ist dieser Raum natürlich nicht leer.
Ja.
So, um bei diesem Bild zu bleiben. Sondern es stehen an verschiedenen Stellen noch Speicherkisten rum, in die man irgendwas reinladen kann. Und sehr oft verwenden auch Programme diese noch zusätzliche Kisten. Die braucht man einfach. Und da kommt das nämlich dann, dass man vorher einen Angriff fährt und schmiert in alle möglichen Kisten Daten rein.
Ja, genau.
Weil man die Möglichkeit dazu hat. Und an der Stelle fülle ich im Prinzip meinen Raum mit einer definierten oder mit einer Menge von definierten Kisten und erhöhe dadurch schon wieder die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, an eine korrekte Adresse zu springen.
Ja.
Und das reduziert natürlich oder erhöht natürlich wieder eben diesen Angriffserfolg.
Ja.
Das im Prinzip dieses Heap Spraying, also aber dafür muss ich eben in andere Speicherbereiche vorgehen, um diesen Code zur Ausführung zu bringen. Mhm. Aber das ist eigentlich dann auch noch so eine andere Geschichte, dass man den eigenen Code, den man ausführen will, eben in einem vorhergehenden Lauf irgendwo anders in diesem Raum platziert.
Mhm.
Dass man mit einem anderen Aufruf irgendwo in dem Raum den Speicher, diesem Binärklumpen hinschreibt. Ja. Und dann versucht, diesen anzuspringen mit dem Instruction Pointer und nicht mal wirklich den Binärcode auf dem Stack ablegt.
Ja.
Also diesen Speicher dort zerstört.
Mhm.
Und auf diese Art und Weise halt den im Prinzip einen Heap Overflow erzeugt.
Mhm.
Wobei bei Heap Overflow gab es mal vor einiger Zeit, also vor einigen Jahren, im X-Surfer einen Angriff, der da in die Richtung ging, dass man beliebig den X-Surfer dazu bringen konnte, Speicher anzulegen und Speicher zu reservieren, in denen man ein Bild hinterlegen konnte. Mhm. Also für diesen X-Surfer ist es halt so, dass man halt auch seine Bilder, die man immer anzeigen will, in seinem Programm hinterlegen kann, diese Bilder richtig in Bitmaps. Und die kann man natürlich dem X-Surfer sagen, ich brauche mal einen Speicherbereich für eine Bitmap und dann überträgt man im Prinzip die Daten dorthin. Das ist eigentlich eine vollkommen zulässige und reguläre Schreiboperation.
Ja.
Und an der Stelle bringt man eigentlich den X-Surfer dazu. Achso, und da war aber einfach auch diese Überprüfung nicht dabei. Und da hat man diesen Angriff von der anderen Seite her gefahren. Mhm. Man hat einfach den X-Surfer so lange genervt, dass man neuen Speicher haben wollte und hat dort seine Bilder reingeschrieben, bis man durch Zufall neue Heap-Kiste, also die neue Speicherkiste, neben der Stack-Kiste im Raum zum Stehen gekommen ist. Also, dass man dort gelandet ist. Und dann hat man einfach über diese Heap-Kiste hinausgeschrieben, in die Stack-Kiste hinein und auf diese Art und Weise den Stack manipuliert.
Okay.
Und das hat nämlich dann damals auch zu der Geschichte geführt, dass der Kernel nicht mehr den Speicherbereich zwischen Stack und dem, also den Speicherbereich nach dem Stack nicht mehr vergibt. Diese 4 Kilobyte Speicherbereich bleiben immer frei, werden freigelassen vom Kernel. Das ist auch so eine Guard-Zone, so eine Canarian-Zone, wo der Kernel sagt, die der Kernel nie vergibt und dementsprechend existiert dafür auch nie eine korrekte Speicherzuordnung, also eine Zugriffszuordnung.
Okay.
Und wenn irgendwie mal versucht wird, darauf zuzugreifen, also wenn der Prozessor versucht, dorthin zu schreiben, wird es immer zu diesen Segmentation Fault kommen, weil eben genau dieses Speichersegment nicht anzusprechen geht. Also das ist im Prinzip so dieser Rettungsanker, dass einen dann plötzlich der Prozessor aus dem Ganzen herausreißt, weil an der Stelle halt über den eigentlichen Speicher hinausgeschrieben wird.
Ja.
Das im Prinzip so als diese Möglichkeit oder als zur Abwehr des Angriffs, dass man in den Stack plötzlich von außen hineinschreibt.
Was wir noch nicht hatten?
Dieses da.
Ach so, ja.
Also eigentlich das Naheliegende von Anfang an, was mir jetzt erst in ProcSelf Maps aufgefallen ist, ist das X-Bit. Es ist nach einer ganzen Weile Da hat Intel auch etwas nachgezogen, hat erstmal die anderen Hersteller machen lassen. Hat man auch auf der Intel-Architektur eine Markierung für Speicher eingeführt, ja, wofür er eigentlich genutzt werden kann. Und das sieht man zum Beispiel auch in dem
PROC Self Maps.
Da ist in der zweiten Spalte, ja, ist eine Markierung, wofür dieser Speicherbereich gedacht ist, dieses Speichersegment. Ja. Und da gibt es Lesen, Schreiben, Ausführen und das Letzte ist, hat nichts mit den Rechten zu tun. Das ist Private Mapped oder Shared Mapped. Das hat was Kernel-internes. Aber dort sieht man die Zugriffsrechte für diesen Speicherbereich. Und da sollte es nie zu diesem Umstand kommen, dass ein Speicherbereich schreibbar und ausführbar ist. Das heißt also, wie für den Stack, wo permanent hingeschrieben wird, der Stack ist leser- und schreibfähig, aber nicht ausführbar. Ja. Das heißt, wenn der Prozessor plötzlich gesagt wird, führe mal den Code anstelle IP aus, also anstelle Instruction Pointer und der zeigt auf dem Stack, dann kann der Prozessor sagen, nee, stopp mal, das mache ich nicht, weil der gar nicht ausgeführt werden soll. Der Speicher dort ist eigentlich als nicht ausführbar markiert. Und das ist eigentlich damals dieses Schlagwort gewesen, non-X oder no-X.
No-Execute-Bit.
Ja, genau, NX-Bit. Genau.
Wobei, ich glaube, das hieß bei den unterschiedlichen Architekturen anders. Also ich glaube,
hat es anders genannt
als bei AMD war es irgendwas mit Virus Protection irgendwie. Okay. Das war völlig obskur und Intel hat es auch irgendwie, also anfangs anders genannt, aber ich hab's vergessen. Also wahrscheinlich, wenn man.
Ja, und an der Stelle kann man im Prinzip dann solche Geschichten abfangen, eben umgekehrt, wenn ich Sachen auf den Heap geschrieben habe, also irgendwo anders in meinem Raum untergebracht habe, dann weiß der Prozessor, dass dieser Speicherbereich dort schreibbar ist, aber eben nicht ausgeführt werden soll. Ja. Das heißt, wenn es dazu kommt, dass ich es geschafft habe, meinen Pointer dorthin zeigen zu lassen, also dass der Prozessor dort weitermachen wollte, dann würde er aber abbrechen, weil er sagt, das Ding ist überhaupt nicht als ausführbar markiert. Und auf diese Art und Weise kann man sich eben auch schützen,
genau,
vor dieser fehlerhaften Ausführung, ja, und vor diesem fehlerhaften Zustandekommen von irgendwelchen ungewollten Code.
Genau, also bei Intel heißt es XD-Bit, also Execute Disable und AMD in der Tat Enhanced Virus Protection. Und ARM nennt das XN, Execute Never.
Ja. Und ich kenne es eigentlich auch noch, dass es, ich hatte es damals schon auf meinem G4 und ich glaube, der G3 kannte das auch schon.
Aha.
Also im Power-Prozessor. Power-PC, da steht es. Die Z-Architektur hat es auch. Auch sogar DEC hat es schon auf der Alpha. ja, die Welt hat es, bevor es die Intel-Architektur auch implementiert hat. Und an der Stelle ist natürlich wieder etwas Aufwand natürlich. Der Prozessor muss zusätzlich, bevor er irgendwas in Zugriff macht, etwas abprüfen. Aber es hilft an der Stelle. Also es ist wieder dieses Sicherheit und
Bequemlichkeit.
Bequemlichkeit, dieser Aufwand, den man hat. Aber hier an der Stelle ist es auch einfach, dass das im Prozessor mit passiert und auch ich sage jetzt mal, vernachlässigbar ist. Einige werden wahrscheinlich aufspringen und sagen, das sind die Millisekunden, die drei Zyklen, mir fehlen an der Weltherrschaft.
Genau, beim High-Frequency-Trading oder so. Heute ein Punkt bei meinen DAX-Futures verloren.
Ja, und da wollte ich jetzt noch die lustige Geschichte bringen, dass dieses NX-Bit natürlich auch Probleme verursacht hat. Als das eingeführt wurde, sind dann nämlich zum Beispiel solche Geschichten wie die Java Virtual Machine auf die Nase gefallen, die wirklich an Speicherstellen schreiben und das dann hinterher ausführen. Ja. Dieser JIT, dieser Just-in-Time-Compiler, der im Prinzip Code zur Laufzeit oder diese Class-Code-Anweisung in richtigen Binärcode umsetzt und das dann einfach dem Prozessor überlässt, die Ausführung, der stolpert dann natürlich in die Falle, dass er hinschreibt und ausführen will. Genau. Und da hat es gerumpelt.
Ja, ja.
Deswegen konnte man das, glaube ich, auch bei Windows deaktivieren anfangs für einige Programme. Und
also
so
es war ja dann auch ein netter Angriffsvektor sozusagen, einfach zu sagen, hier,
ich bin eine Java Virtual Machine.
Genau, gib mir doch mal ein bisschen Speicher und dann...
Und dann konnte man da im Prinzip auch sich austoben.
Genau, also das war interessant. Und ich meine so die, ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon, das ist, im Jahr 2012 gab es genau 0 Tage, an denen es sicher war, Java zu benutzen.
Ja.
Ja. Also, und das setzt sich ja dieses Jahr wieder fort.
Okay. Ja,
aber unsere Zeit rennt weg, also wir müssen jetzt sehr schnell...
Uns verabschieden.
Genau. Danke fürs Zuhören und ja,
bis genau, demnächst. Genau, wir hören uns das nächste Mal dann wieder mit weiteren Sicherheitsschwankungen.
Relevanten Themen, ja genau.
Okay, dann also tschüss.
Tschüss.